right. For a while I could smile for a while.
Luego anoche te vi, tu mano me tocó.
And you stopped to say hello. You wished me well, you couldn't tell that I'd been volando
por tu amor, llorando por tu amor.
You, then you said so long, left me standing all alone, alone and crying.
Hallo, schon wieder beim Impulssender. Heute begrüße ich unseren Special Guest Ben.
Ja, warum das?
Weil du beim letzten Mal bei Solo nicht dabei warst.
Ach so.
Warum ich dich begrüße.
Ja, okay, das ist lieb. Hallo Tim.
Hallo, und ich begrüße natürlich auch Jan.
Das ist falsch.
Verdammt. Und ich begrüße natürlich auch Phil.
Ich habe für einen Moment nachgedacht, ob ich Jans Stimme nachmachen kann, aber dann habe ich Angst bekommen und dachte, ich bin lieber still. Hallo.
Hallo Phil. Und das war's schon. Die anderen beiden haben uns versetzt. Ich habe es nicht geschafft, die beiden zu überreden, zu unserem aktuellen Film dazu zu kommen. Und der wieder aus der Kategorie Wunschfilm kommt. Die Idee kam ja eigentlich von Mario und schon ist er nicht da, denn wir hatten beim letzten Mal Butterfly-Effekt besprochen und dann habe ich gesagt, dann will ich mir aber auch einen Film wünschen, den ich sehr toll finde und habe gesagt, lass uns mal über Mulholland Drive sprechen. Und das habe ich insbesondere auch deshalb gesagt, weil Mulholland Drive zum einen sehr kontrovers ist, zum anderen aber auch interessant ist vielleicht darüber zu reden, wenn Leute den Film noch gar nicht gesehen haben und zum ersten Mal gesehen haben. Und das trifft bei euch zu. Richtig?
Ja, genau. Gut. Nur für dich.
Nur für mich. Sehr gut.
Ja, ich habe an David Lynch Filmen bisher nur, von den Filmen kenne ich nur Dune tatsächlich.
Mhm. Glaube ich bei mir ähnlich. Ansonsten wüsste
ich, die Serie?
Vielleicht habe ich welche gesehen, wo ich es nicht weiß, aber bewusst gesehen habe ich tatsächlich auch nur Dune.
Die ganz hervorragende Serie von David Lynch heißt natürlich Twin Peaks.
Ja, die hat. Genau, die habe ich geguckt bis zum Anfang der zweiten Staffel und dann habe ich aufgegeben.
Ja, das ist ja auch schon ziemlich weit.
Und das habe ich ja tatsächlich nur wegen dir gemacht.
Aha.
Weil du immer so von der Serie geschwärmt hast und deshalb habe ich auch echt lange durchgehalten.
Das tue ich auch weiterhin. Da gab es ja auch gerade letztes Jahr, nach 25 Jahren, gab es ja die dritte Staffel. Und da hatte ich erst gedacht, das wird sicher nix, weil oft ist es ja so, dass dann so viel Fanservice einfach nur betrieben wird, dass man irgendwie die ganze Zeit nur Rückgriffe auf das Alte macht. Und deswegen mag ich ja eigentlich sowas gar nicht, wenn sowas nochmal aufgewärmt wird. Aber das fand ich sehr gut. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das alles sehr gut fand, weil ich das alles auch gar nicht verstanden habe, was da passiert ist. Aber es war sehr schräg und es hatte fast überhaupt nichts mit der alten Serie zu tun. Dass ich zum einen auch ein bisschen schade fand, aber zum anderen gut. Ja.
Aber die alte Serie gut fanden, werden auch von der neuen, wie sagt man denn, gut intellektuell angefüttert.
Intellektuell. Ob man intellektuell angefüttert wird, weiß ich nicht. ich weiß, dass unser guter Bekannter, wie heißt er von Lost, Damon Lindelof, hat die Serie auch gesehen und hat gesagt, er ist auch Fan und er hat gesagt, das wäre der krankeste Scheiß, den er je im TV gesehen hat. Und also das ist nochmal wesentlich krasserer Scheiß als Twin Peaks. Wobei man ja sagen muss, Twin Peaks hat tatsächlich die Fernsehlandschaft revolutioniert. Und ich habe Twin Peaks ja auch erst gesehen, nachdem ich Lost gesehen hatte, weil ich überprüfen wollte, ob sowas wie Lost nochmal gab. Ben kurz weghören. Der mag ja Lost nicht.
Und mag das Ende nicht, mag das Ende.
Und an Lost hat mir halt gefallen, dass das so eine komplexe Serie war, die halt wirklich durchgehende Handlungsstränge hatte, was es bis dahin ja eigentlich noch sehr selten gab. Und die einzigen, die einzigen beiden.
Fünf.
Genau. Babylon 5 und Twin Peaks sind so die einzigen beiden Beispiele aus den 90ern, die mir dazu eingefallen sind.
Ja.
Und Babylon 5 ja noch nur so ein bisschen.
Am Anfang.
Am Anfang ist es noch nicht so. Also die erste Staffel ist dann noch so ein bisschen episodenhaft und dann geht es eigentlich so.
Ach so, ja, okay.
Ja, so vom Konzept her ein bisschen wie bei Akte X, dass du so Monster of the Week
Episoden
hast und die Verschwörungsfolgen.
Genau, aber so in der dritten Staffel, ab der dritten Staffel ist es ja dann wirklich nur noch eine Folge nach der anderen zusammengehörend. Und vorher ist es noch ein bisschen mehr so wie Akte X.
Die Herr der Ringe Geschichte.
Die hat eine ringegeschickte Geschichte mit Khazad-dûm. Nein.
Genau.
Ja, bevor wir mit Mulholland Drive einsteigen, würde ich noch ein bisschen was zu David Lynch sagen wollen. Ihr habt ja gesagt, ihr kennt nur Dune. Dune, da kommen wir gleich zu. Dune ist eigentlich schon ein typischer David Lynch-Film, aber einer, den David Lynch selbst nicht gerne mag. Weil,
so einfach.
Weil das nämlich sozusagen sein, wie nennt man das, wenn man irgendwo etwas nicht schafft, seine Nemesis ist. So, ich glaube, so heißt es.
Er ist gescheitert, seiner Meinung nach.
Genau, ja. Mhm. Und zwar war seine Version von Dune eigentlich doppelt so lang. Mhm. Und das wurde aber der Produzent Dino De Laurentiis und das Team gesagt, das kann man so nicht ins Kino bringen, das müssen wir stark kürzen, müssen wir da irgendwie die Hälfte von wegschneiden. Und
na schade, das heißt, er war ein paar Jahrzehnte zu früh dran.
Genau.
Heute könnte er das ja bestimmt.
Oder er hätte einfach zwei. Heute hätte man
ich wollte gerade sagen, drauf. Heute hätte er zwei draus gemacht.
Genau. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass es gab ja später nochmal eine Fernsehversion, das waren ja dann glaube ich dreimal eine Stunde oder so. Oder sogar mehr. Weiß es nicht.
Ja, das weiß ich nicht mehr genau, aber ich erinnere mich noch dran, dass er später nochmal was kam, ja. Mhm.
Genau.
Die auch deutlich näher am Buch waren als der Film.
Ja, genau. Auf jeden Fall hat David Lynch nie mehr so ein teures Projekt gemacht wie Dune. Ich gucke gerade mal, was der gekostet hat. Bei Dune steht 52 Millionen. Das ist ja heute ist das ja auch eigentlich ein Witz. Aber in den 80ern natürlich noch ziemlich viel. Ich weiß gar nicht, was Star Wars gekostet hat. Wahrscheinlich auch so 30 Millionen. Ich weiß es aber nicht. Und das hat er nie mehr gemacht. Zum Beispiel Mulholland Drive hat 15 Millionen, die Hälfte nur gekostet.
Oh, okay.
Das ist ja nichts.
Ja gut, deutlich weniger Sandwürmer drin, ne?
Ja, genau. Was er immer sagt, was er seitdem auch nie mehr gemacht hat, er hat nie mehr den Final Cut hergegeben. Den hatte er nämlich bei Dune nicht. Und deswegen konnte man ihn umschneiden, so dass wie es ihm nicht gepasst hat. Da hat er keinen Bock mehr drauf gehabt und hat gesagt, das mache ich nie wieder, ich will immer den Final Cut haben. Und lustigerweise, sein nächster Film Blue Velvet hat er wieder mit Dino De Laurentiis gemacht und hat einfach den Final Cut bekommen, obwohl Dune eigentlich kein erfolgreicher Film war. Also das
tatsächlich war es nicht, leider.
Ja.
Wo der wunderbare Musik hatte, das muss man dem.
Ja, ich finde auch den Dune-Film gar nicht so schlecht. Also der ist durchaus, ich finde ihn schon durchaus gut. Aber auch in dem Film erkennt man ganz viele David Lynch-Elemente wieder. Zum Beispiel diese Blitze. Also David Lynch ist immer sehr übertrieben, was Sounddesign angeht und was irgendwelche visuellen Effekte angeht, die so ein bisschen märchenhaft aussehen. Zum Beispiel, dass Blitze auftauchen bei den Wurmzeichen und die irgendwie im Maul blitzen, das ist in Wirklichkeit nicht so. Also im Buch war das nie so.
Nee. Diese Wurmzeichen waren im Buch quasi nur die Wellen auf
dem Mond. Und ich glaube, diese Blitze sind ja sogar hinterher in Dune 2 übernommen worden in das Spiel. Da sind ja dann auch immer so Blitze aufgetaucht.
Ja. Und bei Dune 2000 haben sie ja dann tatsächlich die Optik des Films übernommen.
Echt?
Das Remake. Ja. Die Sanddinger, die Spice-Ernter sahen halt auch wie diese Raupen. Diese runden Raupen und die Sardaukar hatten dann auch diese komischen ABC-Schutzanzüge mit den grünen Visieren und so. Also sie haben tatsächlich auch, die Fremen hatten auch ihre Anzüge an. Die haben quasi den Film einmal komplett genommen, um das Spiel zu machen.
Okay.
Das war ganz lustig.
Damals. Aber es gab ja auch schon ein erstes Dune-Spiel, da sah der Paul Atreides auch schon so aus wie im Film. Mhm. Das war, glaube ich,
so Adventure ein, war das, ne?
Irgendwie so eine Wirtschaftssimulation-Adventure-Mix, irgendwie sowas, oder? So aus
ja, der stimmt, genau.
Perspektive musstest du immer so rumreißen und Leute anwerben und so. Ja. Aber zurück zu David Lynch. Eigentlich ist der...
Wo ist der Dune-Podcast?
Nein.
Kann ich mir den wünschen?
Ja, dann klar. Nehmen
wir den als nächstes.
Natürlich.
Cool. Da machen wir alle Dune-Filme.
Auf jeden Fall.
Auch die neuen. Da gab es übrigens zwei Filmreihen bei dieser Neuverfilmung.
Ja, es gab eine Serie und eine Filmreihe, oder?
Ja, die haben das erste Buch und ich glaube einen Teil des zweiten in der ersten Filmreihe da gemacht oder Serie. Und dann haben sie das nächste Buch auch nochmal in zwei oder drei Teilen verfilmt. Mhm. Wo es dann um die Kinder von ihm ging. Hier Ganima und Leto.
Sind wir ein bisschen bei Dune hängen geblieben, macht ja nichts. David Lynch war ursprünglich eigentlich gar kein Filmemacher, sondern Maler und hat Malerei studiert und hat dann aber gesagt, das ist ja toll, wenn man bewegte Bilder malen kann und hat dann irgendwie so Kurzfilme gemacht erstmal, die auch sehr schräg sind und hat dann irgendwie so...
Das geht ja.
Was geht?
Also andere enttäuschte Maler haben da schon schlimmere Karrieren eingeschlagen.
Was denn zum Beispiel? Sich die Ohren abgeschnitten oder was? Was meinst du? Wo spielst du jetzt drauf an?
Na, auf Hitler natürlich. Pro Podcast einmal Hitler erwähnen.
Gut für die Quote. Ach so, gut, der hat sich aber nicht das Ohr abgeschnitten. Der hat nur die Welt in Asche gelegt, okay.
Andere wäre irgendwie besser gewesen.
Ja. Hat dann ein Stipendium bekommen bei der AFI, American Film Institute in Los Angeles, und hat da während seines Studiums seinen ersten Film gedreht, Eraserhead. Der nur 7 Millionen gekostet hat und für den der sogar Zeitungen ausgetragen hat, um ihn zu finanzieren, weil das irgendwie...
Das ist aber für einen ersten Film ist das doch gar nicht so wenig Budget.
Ja, ich habe auch gerade falsch geguckt, das ist Box Office. Budget war 20.000.
Ja, genau.
Ich habe nebenbei auch gedacht.
Das ist nämlich eher so die Größe, die ich kenne.
Ich glaube, ich sattel jetzt auch um auf Zeitungen austragen. Nee, 7 Millionen, ich weiß gar nicht, was Box Office genau bedeutet. Kartenverkauf, oder?
Ja, Einspielergebnis.
Ja, genau. Und Budget war 20.000, von daher ist er ziemlich erfolgreich, muss man sagen.
Ja, besser als Dune.
Besser als Dune, Dune auf jeden Fall. Wobei ja Dune sogar auch, nee, Dune war ein Flop tatsächlich. Budget 52 Millionen, Box Office 30 Millionen. Das war schon ein ziemlicher Flop.
Das sind jetzt aber nur... Also, weil ich das jetzt auch offen habe, das ist ja nur das Einspielergebnis USA.
Ach, richtig. Ganz unten im Artikel steht richtig. Drin, irgendwie ja. Umgerechnet 70 Millionen oder so, aber trotzdem noch nicht mal das Doppelte von den Kosten ist eigentlich, glaube ich, schon als Flop bezeichnet.
Genau, aber Eraserhead hat er auch über 4 Jahre oder so da produziert. Und das ist ein Schwarz-Weiß-Film und der soll ziemlich krass sein, den habe ich noch nicht geguckt, weil der irgendwie sehr beklemmend auch ist. Und auf jeden Fall... gibt's da gleich eine Story zum nächsten Film, der Elefantenmensch. Das ist nämlich ein Mel Brooks Film. Der ist von den, ja, ich glaube, das Studio heißt Mel Brooks Film, ist das produziert. Und David Lynch ist dazugekommen, weil wegen Eraserhead, wegen dem vorherigen Film. Also er erzählt immer so die Story, dass die so zusammenstanden und alle standen schon fest. Nur er als Regisseur hat Mel Brooks gesagt, who is this David Lynch guy? Und da hat irgendwie sein Assistent gesagt, hier Mel Brooks, du musst Eraserhead gucken. Und da hat David Lynch dann gesagt, okay, war schön mit euch kurz zusammen gewesen zu sein. Ich bin dann da. Und dann hätte das tatsächlich Mel Brooks den Film so geguckt. Er hat draußen gewartet und wären die Flügeltüren aufgegangen. Das ist halt natürlich so die Geschichte. Und Mel Brooks wäre rausgekommen, wie er so immer so mit umarmender Geste und hat gesagt,
ja, ja.
Ah, I got the film. I love you. You're in. You're crazy, man. Und dann hätte halt der Elefantenmensch machen können. Das ist übrigens ein sehr linearer Film, der im viktorianischen London spielt. Auch ein Schwarz-Weiß-Film. Und dann kam schon Dune. Nach Dune kam, wie ich gesagt habe, Blue Velvet. Das ist so der erste Lynch-mäßige Film. Naja, Eraserhead auch. Den habe ich noch nicht gesehen. Blue Velvet habe ich vor ein paar Monaten gesehen. Oder vor ein paar Wochen. Den finde ich auch ziemlich gut. Der ist auch wieder mit Kyle MacLachlan, wie auch Dune, und mit Laura Dern. Und wie heißt der aus Easy Rider? Dennis Hopper.
Dennis Hopper.
Genau. Dann Wild at Heart kam danach. Auch wieder mit Laura Dern und mit, jetzt habe ich den schon wieder vergessen, der Neffe von Francis Ford Coppola.
Nicolas
Cage. Nicolas Cage, genau. Das war so sein erster Film, wo er dann irgendwie daraufhin weitere Angebote gekriegt hat. Den fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Danach Twin Peaks, der Film. Also Twin Peaks kam die Serie, dann kam Twin Peaks, der Film. Der ist ja auch zerrissen worden von den Kritikern. In Cannes ausgebuht. Dann Lost Highway. Der ist auch wieder sehr lynchmäßig, aber ich finde den nicht so gut, weil sehr unverständlich für mich.
Okay.
Lynch-Film, das ist ja unglaublich.
Der, in dem ist der Hauptdarsteller Lone Star. Wie heißt er? Bill Pullman.
Bill Pullman.
Ja. Also der ist
Präsident.
Schon, genau.
Präsident.
Lone Star. Der ist schon auch sehr, sehr crazy, dieser Film. Und danach kommt The Straight Story. Das ist wirklich ein ganz einfacher, geradliniger Film. Deswegen heißt der auch so. Es ist ein Wortspiel. Der heißt erstens deswegen so, weil es eben ein Wortspiel ist, dass es eine geradlinige Geschichte ist. Aber auch, weil es um Alvin Straight geht, einem 72-jährigen Rentner, der auf einem Rasenmäher durch zwei Bundesstaaten fährt in den USA, um seinen Bruder zu besuchen, der einen
Ach, von dem hast du kürzlich erzählt, du wolltest mir heimlich einen David Lynch
Film. Ah, verdammt, ich hatte gedacht, du guckst ihn vielleicht, wenn ich das sage. Aber den gibt's tatsächlich zurzeit entweder bei Netflix oder bei Amazon. Den kann man sich echt mal angucken, wenn man abends nichts Anstrengendes mehr gucken will, sondern einfach nur noch irgendwie einen geradlinigen Roadmovie angucken will, ohne Action, einfach nur, ja, irgendwie abschalten will, dann ist das echt ein guter Film. Ja, sehr schön. Und dann kommt schon Mulholland Drive, weil so viel hat der Lynch ja gar nicht gemacht. Mulholland Drive muss man jetzt nichts zu sagen, da sagen wir gleich was zu. Und dann gab es noch 2006 Inland Empire und der soll völlig abgedreht sein. Also den habe ich nicht geguckt, der ist wieder mit Laura Dern, habe ich aber bis jetzt noch nicht gesehen. Aber ich denke, der geht so in die Richtung, wie dann auch jetzt 2017 Twin Peaks dritte Staffel war. Weil es wird immer abgedrehter. Gut. Das war so die David Lynch-Geschichte. Ich habe noch einen Fun-Fact. Ich will David Lynch nochmal reden lassen, weil David Lynch wurde nämlich auch die Regie an die Rückkehr der Jedi-Ritter angeboten. Und dazu gibt es eine Geschichte von ihm, die dauert 2 Minuten. Und da erzählt er kurz, wie das so war. Und dann hört man noch mal seine froschartige Stimme. Ich spiele das mal ein.
I was asked by George to come up to see him and talk to him about directing, which would be the third Star Wars. And I had next door to zero interest. But I always admired George. You know, George is a guy that does what he loves, and I do what I love. The difference is what George loves makes hundreds of billions of dollars. So I thought I should go up and at least visit with him. And it was incredible. I had to go to this building in L.A. first and get a special credit card, and I had to get special keys, and a letter came and a map. And then I went into the airport, and I flew up, and then they had a rental car all ready for me, and this keys, and, you know, everything was set, and I was to drive to this place, and I came into an office, and there was George. And he talked with me for a little bit, and then he said, I want to show you something. Now, right about in this time, I started getting a little bit of a headache. Just, you know what I'm talking about. Okay. So he took me upstairs, and he showed me these things called Wookiees. And now this headache is getting, you know, getting stronger. And he showed me many animals and different things. Then he took me for a ride in his Ferrari for a lunch. And George is kind of short, so his seat was way back, and he was almost laying down in the car. We were flying through this little town up in Northern California. We went to a restaurant. Not that I don't like salad, but that's all they had was salad. Then I got a really, an almost like a migraine headache. And I could hardly wait to get to home. And I, even before I got home, I kind of crawled into a phone booth and phoned my agent. I said, there's no way, no way I can do this. He said, David, calm down. You don't have to do this. And so George, bless his heart, I told him on the phone the next day that he should direct it. It's his film. He invented everything about it. But he doesn't really love directing. And so someone else did direct that film. But I called my lawyer and told him that I wasn't going to do it. And he said, you just lost I don't know how many millions of dollars. But it's okay.
Ja, das war die Geschichte mit Return of the Jedi. Es gibt noch ein paar.
Kannst du das gerade kurz zeitlich mit Dune irgendwie einordnen?
Ja, das muss vor Dune gewesen sein, weil Return of the Jedi kam ja 1983 raus, oder?
Dune war 84?
Ja, genau.
Ja, okay.
Das heißt, er muss dann Jedi abgelehnt haben, aber dann trotzdem Dune gemacht haben, weil er vielleicht gedacht hat, Geld ist doch ganz gut. Und es gab keine Wookies. Also Wookies hört es bei David Lynch auf. Das kann er nicht.
Riesige Sandwürmer ist okay, aber Wookies.
Aber ich finde, er bringt einen guten Punkt über zu George Lucas, weil der ja immer sich gerade nach der Prequel-Trilogie sich irgendwie viel anhören musste, dass er Star Wars kaputt gemacht hat und so. Wo ja viele Leute vergessen, dass Star Wars halt das ist, was George Lucas will, dass es ist oder war, ja, bevor er es verkauft hat.
Ja.
Und das ja schon was ist, was man einfach mal anerkennen kann, dass George Lucas das geschafft hat, filmisch umzusetzen, was er sich einfach ausgedacht hat und machen wollte. Und das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Leistung.
Ja, genau. Und auch, was ich auch halt noch interessant fand, dass er nochmal angesprochen hat, dass er gar nicht gerne Regie führt. Deswegen hat er ja auch in Episode 5 und 6 nicht mehr Regie geführt. Und dann hat er es halt in Episode 1 bis 3 doch gemacht.
Was ja dann auch keine schlechte Entscheidung war, finde
genau.
ich.
Genau.
Nee, ja. Das stimmt tatsächlich.
Genau, also ich finde immer, David Lynch kann ganz, ganz interessant erzählen. So, vielleicht doch nochmal zurück zu David Lynch. Es gibt einfach so ein paar Elemente, die David Lynch immer wieder bringt. Zum einen liebt er Abstraktes, das sagt er auch. Also er begibt sich gerne auf eine abstrakte Ebene, das hat vielleicht mit seinem Maler-Dasein zu tun. Der abstrahiert gerne von Konkretem und das merkt man in seinen Filmen sehr stark, nämlich immer genau dann, wenn man sagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. Und er spielt sehr mit Traumlogik in seinen Filmen. Das kommt in allen Filmen vor. Und das sind halt immer diese Elemente, die, wo man sagt, das macht irgendwie in der Realität keinen Sinn, aber wenn das jetzt ein Traum wäre, dann könnte das genauso ablaufen. Das kommt in mehreren Filmen kommt das so vor und ganz besonders auch in Mulholland Drive. Was er auch noch immer hat, ist Dualität. Also er zeigt immer sehr gerne zum Beispiel hellen Sonnenschein und hat dann als Sound ein sehr bedrückendes Brummen im Hintergrund oder sowas, dass man so gut und böse und sehr starke Dualität eben sieht. Das sind so die Dinge, die er immer tut. Das ist sein Werkzeugkasten. Ja, Mulholland Drive. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich finde es sehr interessant, über jemand mal mit Mulholland Drive zu sprechen, der den Film erst zum ersten Mal gesehen hat. Und da habe ich jetzt euch beide. Und ich gucke den ja so ein bis zweimal im Jahr tatsächlich, weil ich den so mag und weil man den auch öfter gucken kann. Und ich fände es jetzt interessant, wenn ihr mal mit zwei Worten beschreiben könntet, was das Thema des Films ist. Also nicht den Plot, sondern das Thema, also die Story oder das Thema, worum geht's? Und ich habe da auch schon zwei Worte, ich will sie aber nicht als erster sagen. Wenn ihr keine zwei Worte findet, auch einen Satz, aber zwei Worte geht schon.
Also ein Wort wäre auf jeden Fall bei mir Illusion.
Ja.
Ja.
Und für zweites muss ich noch kurz überlegen.
Ja, ich
überlege gerade, ob ich deins auch als erstes nehme, aber mein Wort, das mir direkt in den Kopf geht, ist Schuld.
Mhm.
It is an illusion.
Das war nicht abgesprochen.
Ein Wort reicht ja auch.
Ja, vielleicht noch.
Ja, alles andere, was mir einfällt, geht eigentlich in die gleiche Richtung.
Ja. Also,
du hast ja gerade schon den Begriff Traumlogik angebracht und das ist für mich jetzt erstmal ja so das zentrale, das zentrale, was mir jetzt als Gefühl zu diesem Film weg vom Plot einfällt. Ja.
Ja. Also ich habe aufgeschrieben Schuld und Trauer tatsächlich auch. Illusion passt aber auch sehr gut. Das ist nämlich die abstrakte Ebene.
Wie, das ist gar nicht so passiert.
Jetzt noch eine zweite Frage. Vielleicht schwierig, weil das hier schon mit reingeht, aber das waren ja jetzt beides Nomen. Wenn ihr die Grundstimmung, also Adjektive des Films in zwei Worten beschreiben müsst, was würdet ihr dann sagen? Illusionistisch und schuldig.
Okay, nächstes Thema.
Die Stimmung was des Films? Die
Gesamtstimmung des Films. Ja, oder ja klar, was ist bei dir auslöst?
Finde ich. Also ich bin auf jeden Fall verwirrt.
Okay, verwirrt?
Traurig?
Traurig, Okay, ich habe mir aufgeschrieben, beklemmend und absurd.
Du bist absurd.
Aber absurd habe ich mir aufgeschrieben, weil der ist ja nicht nur beklemmend. Also die Grundstimmung, finde ich, ist beklemmend, wenn man ihn ganz gesehen hat, aber zwischendurch ist er ja auch einfach nur seltsam. Absurd.
Der ist teilweise auch richtig lustig.
Lustig, ja, lustig, kann man auch sagen. Aber das ist ja, geht ja so ins Absurde. Dieses Lust. Ja. Okay. Ja, interessant. Das ist gar nicht so unterschiedlich. Kommen wir zum Cast. Oder wollen wir erst die Inhalt, soll ich erst eine Inhaltsangabe eine kurze machen?
Solange du da nicht alles verrätst.
Nee, ich mach so eine ganz kurze.
Okay. Oh, dann mach. Ja, jetzt bin ich nämlich gespannt.
Ja, ich will jetzt auch hören. Mach das. Wir lehnen uns zurück.
Der Film ist aufgeteilt in drei Teile, kann man sagen. Man würde erstmal sagen, das sind zwei Teile, aber es gibt einen ganz kurzen Mittelteil, der so den ersten und den dritten Teil verknüpft. Im ersten Teil, der erste Teil ist eine ziemlich geradlinige Kriminal-Thriller-Liebesgeschichte, würde ich sagen. Also so ein Mix da draus, die relativ, ja, wirklich linear erzählt ist. Es gibt da eine dunkelhaarige Schönheit namens, wie heißt sie denn, Rita, sie weiß ja nicht, wie sie heißt, die nämlich am Anfang in einem Autounfall überlebt und dann sich in ein Haus flüchtet, in das dann die junge, unschuld vom Lande Betty einzieht, das ist das Haus ihrer Tante und ich bin gerade viel zu detailliert unterwegs. Also Betty kommt irgendwie nach L.A., geht in das Haus ihrer Tante und findet da eben Rita. Und daraus entstrickt sich so eine Kriminalgeschichte zuerst mal, weil die beiden, insbesondere Betty, will rausfinden, was denn mit Rita passiert ist. Warum sie hat ihr Gedächtnis verloren und was mit ihr passiert ist. Und sie klappern da so verschiedene Stellen ab, um das rauszufinden. Und daraus entspringt dann auch noch so eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Da gibt's noch so ein paar Nebenhandlungen. Eigentlich gibt's zwei wichtige Nebenhandlungen. Die eine, da geht's um einen Killer. Der kommt eigentlich nur in einer Szene vor und dann nochmal ganz kurz zwischendurch.
Das meinte ich, wo der Film zum Beispiel, also ich fand das unglaublich lustig.
Ja, genau, das ist auch so eine meiner Lieblingsstellen. Dieser Killer ist ziemlich dämlich und die Verbindung zu dem Hauptplot ist eigentlich nur das Gespräch am Anfang. Die unterhalten sich nämlich darüber, dass ja da dieser Unfall war und dass das ja so eine glückliche Fügung war. Und das ist jetzt schon ein bisschen Interpretation von mir, aber ich glaube, damit soll halt gemeint sein, dass dieser Killer sich freut, dass sein Job irgendwie durch das Schicksal erledigt wurde. Deswegen taucht er da auf. Und die zweite Szene, und das, Das ist noch ein bisschen längerer Plot. Da geht es um einen Regisseur, einen Hollywood-Regisseur, der durch dunkle Mächte im Hintergrund daran gehindert wird, seinen Film so zu besetzen, wie er will, sondern im Hintergrund, ich hätte jetzt gesagt die Mafia, aber das ist auch schon Interpretation, also dunkle Mächte im Hintergrund wollen ihn dazu bringen.
Espresso-Mafia.
Ja, wollen ihn dazu bringen, seinen Film umzubesetzen. Und auch das würde ich als absurd und witzig bezeichnen, eigentlich alle Szenen mit ihm. Ja, und wie das zu dem Hauptplot sich in Beziehung setzt, ist auch Interpretationssache, da können wir gleich drüber sprechen. Dann gibt's den zweiten Teil, nämlich irgendwann redet dann Rita im Schlaf plötzlich spanische Worte und wacht dann auf und sagt, ich will irgendwo hingehen, mitten in der Nacht, und dann gehen sie in diesen Club, und in diesem Club wird, jetzt kommen wir zur Illusion, in diesem Club wird explizit darauf hingewiesen, dass hier alles Illusion ist, also dass es keine Band gibt, sagt er immer, es gibt keine Band, es ist alles eine Bandaufnahme. Das ist ein bisschen blöd, weil Band und Band, ja. Und das ist, ich habe diese als extra Bereich rausgenommen, weil das so der Verbindungskit zwischen den eigentlichen Handlungssträngen oder den eigentlichen Teilen ist. Weil mit dieser Szene und in diesem Teil löst sich alles so auf aus dem ersten Handlungsstrang. Und dann gibt's einen ganz anderen Handlungsstrang, und der ist sehr verwirrend. Der ist jetzt auch irgendwie nicht mehr linear, ja. Weil jetzt plötzlich, da sind jetzt die gleichen Figuren vom Anfang wieder drin teilweise, also die gleichen Schauspieler, die spielen teilweise aber andere Charaktere, teilweise heißen die anders, teilweise sind das auch die gleichen Charaktere, haben aber einen ganz anderen Charakter. Also zum Beispiel der Regisseur wird jetzt nicht mehr als der Depp dargestellt, der von allen rumgeschubst wird, sondern er ist jetzt der coole Typ, der irgendwie alles im Griff hat. Und Betty heißt jetzt plötzlich Diane und Rita heißt jetzt plötzlich Camilla. Und Betty lebt jetzt auch nicht mehr in der Wohnung, also Diane lebt jetzt auch nicht mehr in der Wohnung ihrer Tante, wie das vorher war, sondern lebt in einer Wohnung, die in dem ersten Handlungsstrang, den die beiden schon aufgesucht haben im Rahmen ihrer Detektivgeschichte, um die Identität von Rita aufzuklären, und in der sie eine Leiche gefunden haben. Und dann geht das so ein bisschen hin und her. Es gibt noch eine Party am Ende, in der der Regisseur Adam sagt, dass er Camilla heiraten wird. Und offensichtlich gab es auch da zwischen den beiden Frauen eine Liebesgeschichte, und weil daraufhin gibt's eine vorletzte Szene, in der Diane einen Killer beauftragt, um Camilla zu töten. Und dann sieht man in der letzten Szene einfach nur noch, wie die zu tief erschütterte Diane sich letztendlich erschießt. Und das war eigentlich die Handlung.
Kurz zusammengefasst.
Ich wollte sie eigentlich viel kürzer zusammenfassen.
Eigentlich hast du auch schon, also zumindest so wie ich den Film verstanden habe, hast du eigentlich auch gerade schon eine sehr schöne Erklärung abgeliefert, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu.
Ja.
Es sei denn, ich liege komplett falsch, und dann habe ich deine Erklärung einfach so genommen, weil sie meine Theorie bestätigt.
Ich kann dir ja sagen,
was. Ach, ich glaube, das Schöne an so einem Film ist, dass du immer irgendeine, also du kannst eigentlich gar nicht richtig falsch liegen, weil du kannst immer alles irgendwie.
Eben.
Vielleicht nicht alles, aber ich, also so ein richtiges richtig und falsch kann es hier, glaube ich, nicht geben, weil David Lynch dafür viel zu offen erzählt.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist das, was David Lynch sagt. Er gibt nicht gerne, er gibt nicht gerne Hinweise oder Bedeutung. Er erklärt nicht gerne die Bedeutung seines Films, weil für ihn hat das zwar eine spezielle Bedeutung, was er da erzählt, aber das kann für jeden anderen eine ganz andere Bedeutung haben. Und deswegen mag er das nicht.
Mit dieser Art von Film machen habe ich so ein ganz fundamentales Problem. Das, also nicht nur bei Filmen, das geht mir auch bei Büchern so. Ich mag so diese Herangehensweise, nicht Dinge so ganz offen zu lassen. Aber naja, das ist halt Geschmackssache.
Ja. Oder Fragen aufzuwerfen und sie dann in der Serie nicht zu beantworten.
Nein, das ist völlig anderes.
Da ist das in Ordnung.
Ich kann ja mal kurz, es gibt tatsächlich dann doch ein paar, also David Lynch hat dann doch irgendwie so ein paar Hinweise gegeben, die kann ich mal kurz vorlesen, wenn ich die finde.
Wollen wir das jetzt schon machen oder wollen wir erstmal unsere Meinung sagen, bevor du jetzt kontaminierst mit den Hinweisen?
Können wir auch so machen.
Du wolltest auch noch den Cast kurz erwähnen.
Genau, stimmt. Ich wollte nur vorm Cast noch irgendwas anderes machen. Lass mich mal kurz überlegen. Ach so, ich wollte nur noch sagen, dass Mulholland Drive interessanterweise am gleichen Wochenende gestartet ist, also 2001, am gleichen Wochenende gestartet ist wie Donnie Darko, der ja auch ein sehr seltsamer Film ist.
Mhm.
Was man auch noch sagen kann, ist, dass Mulholland Drive ursprünglich als Serie geplant war und dass große Teile des Films der Pilotfilm waren. Das ist schon 1999 begonnen worden und sollte eine Serie bei ABC sein. Und die bei ABC lief ja auch Twin Peaks, aber die Produzenten bei ABC haben gesagt, oh, das ist ja, wollen wir nicht. Und dann.
Wir haben schon mit Twin Peaks nicht viel Geld verdient, lass das mal lieber sein.
Da bin ich mir nicht so sicher, ob die nicht viel Geld damit verdient haben. Auf jeden Fall haben wir es abgelehnt, das Drehbuch. Und dann lag das Ding erstmal 2 Jahre auf Eis. Und dann hat er irgendwie über verschiedene Studios den als Spielfilm finanzieren lassen. Insbesondere auch durch irgendein Studio in Frankreich. Und dann kam das tatsächlich 2001 erst als Kinofilm raus. Ich habe zum ersten Mal von dem Film tatsächlich 2001 schon gehört, in der Harald-Schmidt-Show. Weil da gab es ja noch die Harald-Schmidt-Show mit Antrag und Schmidt. Und die haben den Film da total begeistert aufgenommen und haben dann auch irgendwie so eine David Lynch-artige Szene in irgendeiner Autobahnraststätte nachgespielt. Ich habe aber auch den Film erst vor 2, 3 oder 4, 5 Jahren maximal zum ersten Mal gesehen. Cast. Phil, du hast doch gerade den Cast angesprochen.
Ja, okay.
Sehr gemein.
Der lustige Killer wird gespielt von Jacob. Ich habe keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt.
Richtig.
Von Jacob aus Lost.
Mark Pellegrino heißt er. Der blonde Jacob.
Genau.
Es gibt noch...
Sag erst. Ich wäre schon zum nächsten.
Ach so. Ja, ich wollte sagen, es gibt noch einen zweiten aus Lost. Das ist Patrick Fischler. Der spielt den... die Szene habe ich eben unterschlagen, weil sie eigentlich ziemlich losgelöst ist von allem anderen. Es gibt so eine Szene, in der eine Person in einem Diner sitzt und von einem Albtraum erzählt. Und das ist Patrick Fischler. Der spielt auch in Lost mit in einer Staffel. Und du überlegst gerade, wo?
Ja.
Das ist Spielverderber Phil, der Assistent von Le Fleur. Wenn sie in der Zeit zurückreisen bei der Dama-Initiative, ist doch Le Fleur, ist doch Sawyer, der Sicherheitschef.
Ja.
Und sein Assistent ist Patrick Fischler.
Stimmt. Verbindung zu einer anderen Serie, die wir auch schon besprochen hatten, ist der Regisseur, der gespielt wird von Justin Theroux, der in Leftovers eine der Hauptrollen spielt.
Richtig. Und ich kenne ihn auch nur aus Mulholland Drive und The Leftovers tatsächlich.
Und Star Wars.
Naja, jetzt ja. Genau. Als Codeknacker. Im Smoking.
Ja, und dann gibt's, glaube ich, nur noch eine Schauspielerin, die ich kenne. Nämlich die eine Hauptdarstellerin, Naomi Watts, die Betty spielt.
David Lynch würde sagen, Naomi. Das ist die Hauptdarstellerin, würde ich sagen, des Films. Also im Vorspann fällt schon gleich auf, dass Justin Theroux als erster da kommt, aber ich würde sagen, das ist einfach nur Hollywood-Regulatorien. Der männliche Hauptdarsteller muss auf jeden Fall als erster aufgeführt werden. Ich würde Naomi Watts ganz klar als Hauptdarsteller.
Ja, das ist auf jeden Fall die größere Rolle. Ja. Mhm. Ja, keine Frage.
Und sogar Laura Herring, das ist nämlich die andere.
Ja, die ist mir zum Beispiel völlig unbekannt.
Die ist mir auch völlig unbekannt.
Den fand ich ja, den Film hier mit John Travolta und dem anderen. Da hat sie nämlich
den habe ich zwar gesehen, aber dann hat sie keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Das war die Frau von John Travolta, die irgendwann vor den Zug wirft, weil er sie nicht mehr toll findet.
In The Punisher hat sie auch mitgespielt.
Das meine ich ja.
Ach so, ach, den meinst du.
Mann, Tim, hör doch mal zu.
Gut zugehört, Tim.
Stimmt, da spielt ja auch John Travolta als Böser mit, ja. Mhm. Ich habe das nicht
verstanden. Aber auch noch einen, den ich kannte, und zwar... Den sieht man nur einmal ganz kurz im letzten Drittel des Films, wenn sie da nochmal hier diesen Film zeigen, nur eben mit den gedrehten Schauspielern. Da ruft er einmal nach Jason also nach einem Charakter namens Jason. Da kommt ein älterer Mann, also schon ein sehr älterer Mann, so um die 60, Ende 60, mit kurzen grauen Haaren. Und das ist Michael Fairman, der spielt nämlich in Firefly mit.
Das
der
ist spielt der
den Niska, diesen Verbrecherlord.
Genau, daher kenne ich den. Das ist der eine von den Produzenten, gell?
Ja, genau.
Der irgendwann den er zu sich ruft damit, am Regiestuhl und dann sagt, this is the girl.
Genau, der hat...
Ja, okay, so ein paar Gesichter gab es schon noch. Auch der eine von diesen beiden Mobstern, die da am Anfang auftauchen, das Gesicht kenne ich auch, aber das ist jetzt halt wieder so ein Typ, der wahrscheinlich in 300 Filmen für jeweils 10 Minuten aufgetaucht ist. Da kenne ich halt das Gesicht, aber keine Ahnung, wer das ist.
Ja, genau. Also einer von den Mobstern ist tatsächlich der Regisseur. Quatsch. Das war jetzt der Lynch. Einer von den Mobstern ist tatsächlich der Komponist. Das ist der Haus- und Hofkomponist von David Lynch, Angelo Badalamenti, der ganz oft in seinen Filmen die Musik gemacht hat. Das ist dann wahrscheinlich der andere, den du meintest.
Das ist nicht der. Ich glaube, Phil meint den anderen, den mit diesen buschigen Augenbrauen.
Der ja, so schreit. Also den, weil den kenne ich.
Ja,
aber der hat in Alien 4 mitgespielt. Da hat er den General gespielt.
Ja, der hat bestimmt in vielen Filmen
gespielt. Ja, der ist, glaube ich, so wie dieser rothaarige Typ, der immer die Soldaten spielt.
Ja, genau.
Ja, und sonst gibt es noch den Poolman. da gibt es noch einen Fun Fact. Der wird gespielt von Billy Ray Cyrus. Das ist ein Country-Sänger und Schauspieler. Und das ist der Vater von Miley Cyrus.
Mhm. Nur als Fun Fact. Und wer ist der Poolman?
Der mit der Frau des Regisseurs
im Bett liegt. Ah, die Affäre vom... Ja. Okay.
Ja, und sonst gibt's eigentlich niemand Wichtigen mehr, der da noch mitspielt. Na doch, Ann Miller spielt noch mit. Das ist Coco, die Hausverwalterin. Das ist eine, ja, die ist schon, ich glaube, 1920 oder so geboren. Eine Tänzerin und Musical-Schauspielerin, die eigentlich schon 1956 oder so aufgehört hat, Filme zu machen. Und die dann nochmal überredet wurde, da nochmal was zu machen. Die ist, mit der habe ich mir mal ein Interview angeguckt, die ist ziemlich fesch. Also die ist so ungefähr so schlagfertig wie auch Carrie Fisher. Aber inzwischen auch schon tot. Wenn man aber 1920 geboren ist,
ist das... ist okay, ne?
Ist das okay?
Das passiert das irgendwann. Stimmt
tatsächlich.
Ja. Und Robert Forster kann man noch nennen. Den kennt man vielleicht aus früheren Western oder so. Also das ist der eine von diesen beiden Polizisten, der kommt ja wirklich nur in einer Szene Stille vor. Genau.
Der immer nur so.
Ja.
Ich genau so.
Das ist so ein typisch, das ist so ein Idealbild eines typischen Hollywood Schauspielers, oder mit so Trenchcoat und dunklen Augenbrauen und so gekanteten Haaren. Könnte auch
voll gut so ein Film noir
genau.
Investigator spielen.
Genau. So, aber das war's vom Cast.
Ich muss aber auch sagen, mir hat der Cast auch wirklich gut gefallen. Wobei ich bei Naomi Watts immer ich habe halt irgendwie diese Prägung, ich sehe die immer nur noch als Charakter aus King Kong. Es tut mir so leid für diese Schauspielerin. Ich sehe sie halt immer als diese schreiende Blondine in King Kong.
Okay, King Kong, den habe ich gar nicht gesehen.
Mit
Naomi Watts hatte ich am Anfang des Filmes tatsächlich, also ich habe eine Weile gebraucht, mich so an ihr Schauspiel zu gewöhnen, weil das war ein bisschen... Es war ein bisschen cringig am Anfang, weil ich nicht so richtig wusste, kann die jetzt einfach überhaupt nicht schauspielern oder soll der Charakter so sein? Oder?
Ja, genau.
Das hat sich im Lauf des Films gelegt.
Mhm.
Also, weil ich weiß ja, dass sie schauspielern kann.
Ja.
Aber vielleicht, ich weiß auch nicht, ihr wie viel der Film das jetzt überhaupt war. Also, ob die da vielleicht auch noch nicht so richtig viel Erfahrung hatte oder ob es einfach an mir lag, dass ich mich an den Charakter gewöhnen musste.
Na, der Film war letztendlich ihr Durchbruch. Also sie hatte vorher eher so kleine Rollen und hatte sogar schon überlegt, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen. Und das war so das, mit dem sie groß rausgekommen ist. Mhm. Was natürlich hier manchmal, also es gibt ja hier so zum Beispiel diese Audition-Scene. Da muss sie ja schauspielern, dass sie besonders gut schauspielern kann.
Nein, also wo ich noch so Schwierigkeiten hatte, war allein schon, wie sie am Flughafen ankommt, sich von diesem Ehepaar verabschiedet und oder dann da steht und sagt, oh, meine Koffer sind weg.
Ja.
Wo ich dachte, oh, das macht man nicht. Also so, das ist nicht gut. Aber zum einen sucht sich ein Schauspieler nicht aus, ob er bestimmte Dinge sagt oder oder der Charakter das nur denkt, sondern dafür gibt's ja ein Skript. Aber oder wie sie dann so zuerst durch das Apartment von ihrer Tante durchläuft, das hat schon ein bisschen arg also ein bisschen overacted gewirkt. Ja. So, oh wow, ich muss total begeistert sein, da ist ja ein Waschbecken. Ich habe ja noch nie so ein tolles Waschbecken gesehen. Das ist ja der Wahnsinn.
Und ich glaube, dass das hundertprozentig David Lynch ist. Also, dass sie einfach das gemacht hat, was sie sollte. Weil der ist nämlich, der macht das nämlich, glaube ich, absichtlich so aufgesetzt.
Mhm. Ja, die spielt halt diesen Stereotyp. Kann ich halt nicht beurteilen, weil ich nicht so richtig viel von David Lynchs Werk einfach kenne.
Die spielt halt diesen Stereotyp, das Dummchen vom Lande, was in die große Stadt kommt. Und deswegen soll das genau, glaube ich, auch so sein, dass sie mit großen Augen da durch die Gegend läuft.
Sie kommt ja aus Kanada, hat sie ja gesagt.
Stimmt.
Und Ontario oder so. Laut Amerikaner sind ja nur dumme Hinterwäldler, die da leben.
Genau. Nicht so wie in Twin Peaks etwa.
Genau.
Das ist ja an der Grenze zu Kanada. Ja, ich würde jetzt sagen, wir gehen in dem ersten Teil einfach mal so ein paar, es gibt ja eigentlich nur 4 Plots und da können wir ja mal kurz drüber reden und es ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, in welcher Reihenfolge das passiert.
Nee, das stimmt.
Fangen wir mal mit dem größten Teil einfach an. Das ist diese Geschichte mit Diane und Rita. Also gibt es ja ganz am Anfang...
Betty und Rita.
Ach, verdammt, ja, später heißt sie.
Jetzt hast du es kaputt gemacht.
Betty und Rita. Rita wird da ja am Anfang, soll erschossen werden in dem Auto auf dem Mulholland Drive. Und dann überlebt sie aber so einen Autounfall, der dann zufällig passiert. Und hat dann einen Schock und läuft so die Hollywood Hills runter auf die Stadt zu und versteckt sich da irgendwo in einem Haus. Und Betty trifft sie dort, als sie dann, nachdem sie am Flughafen eingetroffen ist und offensichtlich neu in der Stadt ist.
Ja, also am Anfang, wie du vorhin schon gesagt hast, diese Einteilung des Films, ich habe nämlich tatsächlich so in der ersten, ich sag mal so in den ersten 2 Dritteln des Films, bevor es zu diesem Cut kommt, weil ich ihn auch zum ersten Mal gesehen habe, gedacht so, warum gucken wir den jetzt eigentlich so, alles okay?
Ja, ist doch eigentlich ein ganz normaler Film.
Genau.
warum machen die da alle so viel Bohei drum?
Genau, so ging es mir tatsächlich.
Ich bin ja gar nicht die ganze Zeit abgeschreckt von super absurden Wendungen, die überhaupt niemand vorhersagen oder nachvollziehen kann. Das ist jetzt kein Meisterwerk, aber kann man sich eigentlich ganz gut angucken.
Genau. Und habe auch alles verstanden bis dahin.
Ja. Und das ist alles wahrscheinlich auch der Teil des Pilotfilms. Deswegen gibt's da auch so viele Stränge, die aufgemacht werden am Anfang.
Ja, das kann gut.
Vermute ich mal. Die aber dann in dem dritten Teil erst wieder zusammengeführt werden.
Ja, also es gab ja schon so ein paar Dinge, wo man gesehen hat, das ist jetzt nicht ein stinknormaler Film. Weiß nicht, wenn ich jetzt zu weit springe, dann bremst mich gleich ab. Aber diese Szene, die ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, wo diese beiden Mobster kommen und das Casting geht, mit diesem komischen Typen, der da in seinem Raum sitzt und irgendwie, weiß ich nicht, 20 Meter von diesem Bildschirm entfernt sein muss, über den er irgendwie die Leute überwacht.
Mit und Glaswand dazwischen und so.
Genau, ja, Kehlkopfmikrofon.
Also, das war schon, also das war zum Beispiel sowas, wo ich dachte, also warum ist das jetzt, da oder warum ist es so gemacht? Weil das eigentlich zumindest jetzt, also man muss ja immer zugrunde legen, dass ich bin, wie ich bin. Ich bin nicht in den Film rangegangen mit, ich muss das jetzt alles scheiße finden, weil ich streite mich so gerne mit Tim über David Lynch. Ich habe schon versucht, mir den Film einfach anzugucken und halt auf mich wirken zu lassen. Aber also Wenn dieser komische Typ einfach gar nicht in dem Film gewesen wäre, würde da jetzt auch erstmal nichts fehlen. Aber ich bin halt auch keiner, der sich hinterher dann hinsetzt und sich fragt, naja, aber wenn man jetzt guckt, alle Szenen, in denen rechts hinten im Raum so eine kleine Zimmerpflanze steht, das sind die in dieser Realität spielen und das bedeutet dann ja, dass sowas mache ich nicht, weil das finde ich halt, wie ich vorhin gemeint habe, das ist diese Art von Geschichten erzählen, die ist mir ein bisschen zuwider, weil ich halte das für Zeichen von Faulheit und nicht von Genialität. Mhm. Wenn sich ein Geschichtenerzähler darauf zurückzieht, naja, musst dir halt selber ausdenken, was da jetzt hätte passieren können, weil ich bin ja nicht derjenige, der dir sagt, wie es ist. Also der muss mir ja nicht alles haarklein erklären, aber er muss, finde ich, schon das Ganze irgendwie konsistent darstellen und dann immer so einen Ausweg zu nehmen wie, naja, das ist jetzt halt Traumlogik und da ist das dann einfach so und damit schlage ich dich nach 90 Minuten von hinten auf den Kopf, ist halt einfach nicht so meins.
Also das ist dir zu over the top.
Ja.
Mhm. Was sagst du dazu, Ben, gerade diese Szene?
Da ich glaube, ich weiß oder mir einrede zu wissen, warum sie drinnen ist, was man aber erst weiß, wenn man den Film weitergeguckt hat. Am Anfang hat sie mich auch verwirrt und ich dachte so, hä, was ist das denn jetzt? Aber, weil im Endeffekt war das so James Bond-mäßig mit dem, fehlte nur noch die weiße Katze auf seinem Arm.
Es gibt, glaube ich, auch irgendeinen Charakter, der zumindest so ähnlich aussieht in Twin Peaks, aber vielleicht täuscht mich da auch meine Erinnerung.
Ja, es gibt diesen kleinen, der immer rückwärts spricht.
Ja, genau, den meine ich.
Das ist der gleiche Schauspieler.
Deshalb habe ich mich erinnert.
Ah.
Und dachte mir halt, naja gut, vielleicht, das ist vielleicht einfach so ein David Lynch-Film. Da muss so ein Typ, der komisch aussieht, muss da manchmal durchs Bild wackeln und mysteriös sein.
Aber was ist denn dein Ding, Ben? Was hast du denn geglaubt?
Du meinst, ja, da muss ich aber jetzt auch schon weit in die Zukunft greifen.
Das macht doch nichts.
Das macht ja nichts.
Okay, weil ich glaube tatsächlich, also zumindest meine Interpretation des zweiten, also für dich dritten Teils, ich habe die erste, diesen Mittelteil habe ich gar nicht als eigenen Teil gesehen, aber ist ja egal, des zweiten Teils ist, dass sie ja die Rolle nicht bekommen hat, weil, dass Naomi Watts die Rolle nicht bekommen hat, weil Camilla ja eine Affäre mit dem Regisseur hatte. Mhm. Und dieser Typ ist für sie sozusagen in ihrer Traumwelt die Erklärung, warum sie die Rolle nicht bekommen hat. Das ist so ihre eigene Erklärung, dass da so ein gottgleicher Mensch da sitzt und einfach entschieden hat, sie kriegt die Rolle nicht, weil die andere, das ist die richtige. Dass das gar nicht daran liegt, dass es an wegen der Affäre, sondern einfach nur, das ist einfach jemand, der das sozusagen willkürlich entschieden hat, der absolute Macht hat und über ihren Kopf entschieden hat. Das ist so meine Erklärung.
Ich habe das Ganze eher aus David Lynchs Sicht gesehen, dass er das in den Film reinnimmt, um zu sagen, wie schwer es ist, als Regisseur seine eigene Vision durchsetzen zu können. So, weil da kommen immer irgendwelche, hier sind es halt Mobster, aber ansonsten sind es also Leute in Anzügen, die dich
da seine eigene Erfahrung
deine Version eines Filmes zu machen. Hat er ja auch in dem Einspieler, den du vorhin hattest, gesagt, das ist ihm, glaube ich, extrem wichtig, was er ja auch so das eine Ding, was er George Lucas hoch anrechnet, weil er findet Star Wars ja anscheinend ziemlich in Müll. Aber George Lucas,
over the top.
Aber George Lucas macht, was er möchte. Und das ist, glaube ich, auch für David Lynch ganz, ganz wichtig, dass er so seine Vision von Filmen umsetzen kann. Weswegen er wahrscheinlich auch mit Dune am wenigsten zufrieden ist, weil das halt dann doch am Ende eine Studioproduktion war. Und dass das einfach so ein... Das war meine Erklärung, warum die Handlung in dem Film ist, weil das für mich, ich habe das nicht zusammenbekommen mit dem Rest, der da erzählt wurde.
Phil, es fällt auf, du argumentierst immer auf der abstrakten Ebene, obwohl du die ja gar nicht magst. Immer wenn du was erklärst, dann ist das die abstrakte Ebene. Und Ben, du bist da konkret an der Ebene Film geblieben. Das ist interessant.
Ja, ich bin so ein bisschen vorgeprägt, da wollte ich auch gerade nochmal drauf hinaus, durch Doctor Who, muss ich jetzt dazu sagen. Weil da hast du teilweise, ich sag jetzt mal als Beispiel, in der 10. Staffel passiert irgendwas, das irgendwas erklärt, was vielleicht in der 7. Staffel passiert ist, wovon quasi 3-4 Staffeln lang niemand mehr geredet hat. Da musst du auch immer gucken, was 4 Jahre später passiert, erklärt vielleicht irgendwas, was 4 Jahre vorher passiert ist. Oder 4 Jahre vorher wird irgendwas erklärt, was dann 4 Jahre später passiert, aber in der 9. Staffel quasi keine Erklärung bekommt, weil die ja vor 4 Jahren schon geliefert wurde. Das ist halt, deswegen habe ich ja irgendwie so ein Fable dafür entwickelt, immer auf solche Sachen, auf solche Zusammenhänge innerhalb von Filmen oder Serien zu achten.
Das ist was, das finde ich ja grundsätzlich auch toll. Also das, was mir bei den Sopranos ganz, ganz positiv immer aufgefallen ist, dass die mal kurz, was weiß ich, einen Charakter eingeführt haben oder irgendein Ereignis ist passiert, einfach so mal 3 Minuten nebenan in der Folge, keiner misst dem große Bedeutung bei und dann hast du auch eben eine Staffel später wird das dann plötzlich wichtig und das war Das war jetzt aber nicht so, dass sie sich dann gedacht haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie eine neue Staffel schreiben. Haben wir noch irgendwo früher mal was angefangen? Sondern das wirkt da auch so wie aus einem Guss, dass sie das absichtlich damals schon, also sie hatten einen Plan, ja.
They have a plan.
Also ich habe das schon auch gerne, aber ja, keiner. Vielleicht guck ich den Film auch einfach anders, wenn ich weiß, es ist von David Lynch.
Also ich habe das bestimmt beim ersten Mal gucken überhaupt nicht verstanden, was der Typ da sollte. Aber inzwischen bin ich genau auf Bens Seite. Inhaltlich zum Film soll das genau zeigen, dass Betty oder später Diane doch eigentlich so gut ist und das aber niemand erkennt, weil ganz böse Machenschaften im Hintergrund das nur steuern. Also es hat damit gar nichts zu tun, wie gut sie ist, sondern das wird einfach von ganz anderen, genau, es wird so entschieden. Und das, da gibt's noch ein paar andere Szenen, die das auch darlegen. Zum Beispiel ist sie ja bei diesem Vorsprechen und ist total genial. Und dieser Regisseur, der da beim Vorsprechen sitzt, der wird als der absolute Volldepp dargestellt. Der sitzt doch da hinten so debil in seinem Stuhl die ganze Zeit.
Und muss jedes Mal angesprochen werden, damit er auf irgendwas reagiert. Genau, genau.
Und das passt halt auch dazu zu sagen, ha, sie ist doch so. Und alle erkennen ihre Genialität und er erkennt es halt nicht.
Ja, das ist so der ganze erste Teil oder die ersten zwei Drittel des Films sind so eine Art, ja, Parodie, übertriebene Darstellung des Hollywoods, das man sich so vorstellt.
Ja. Genau, und
sowohl was die Schauspieler angeht, als auch die Regisseure, die Mitarbeiter, es ist halt irgendwie, ja, so alle Klischees bedient, die man sich für Hollywood vorstellen könnte.
Mhm. Ja, naja, aber zum Beispiel der Justin Theroux-Regisseur wird ja eben zum Beispiel jetzt nicht als völliger Idiot dargestellt, finde ich.
Aber auch der als ist schon, Loser, als auch als...
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, der ist schon ein bisschen dorky auch, aber das ist ja trotzdem ein Charakter, der auch versucht, für seine Vision irgendwie einzustehen. Ja. Und er sagt, nein, ich lasse mir doch von euch jetzt hier nicht vorschreiben, wie ich meinen Film besetze. Das ist mein Film. Und den mache ich so, wie ich möchte. Und nur weil da irgendwie so ein paar Affen jetzt reinkommen, die gerne Espresso in Servietten ausspucken. Also was soll denn das?
Ja.
Der reagiert ja darauf, indem er denen dann irgendwie ihre Limousine zusammen
ja, mit seinem Golfschläger.
Das war ja lustig.
Den er so als Gehstock benutzt.
Ja.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch wieder so ein Klischee. So der reiche Regisseur, der Golf spielt, ne, und immer in seinen schicken Klamotten rumrennt.
Naja, aber der halt trotzdem nicht nur so ein, also der ist nicht einfach nur reich und total unfähig, sondern der ist schon Regisseur, weil er was möchte.
Ja, genau. Aber der wird quasi von oben wird er die ganze Zeit in eine bestimmte Richtung gelenkt. Der hat quasi keine eigene Entscheidungsgewalt.
Mhm.
Und dann wird er auch noch von seiner Frau betrogen und kommt halt da auch in diese Szene.
Ihn auch noch ankackt,
ja.
Was das jetzt überhaupt soll.
Ja, genau.
Warum bist du denn immer auf dir?
Ja, und dann kommt diese witzige Szene, wo er die Klunker von ihr in...
Mit Farbe.
Mit Farbe.
Genau. Ja, genau.
Und dann ist er auch für den Rest dieses ersten Teils hat er immer diese Farbflecken am Anzug, weil er dann rausgeschmissen wird von seiner Frau. Ja, stimmt. Der wird jetzt nicht so als der totale Idiot dargestellt, aber halt auch so als jemand, der da mit
drin hängt. Als Spielball halt.
Genau, als Spielball.
Ja, genau.
Das passt halt auch zu deiner Theorie, dass Lynch das auf sich beziehen könnte, dass er da irgendwie abhängig ist. Ja, interessant. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gelesen.
Ha!
Ja. Ach so, du hast hier deine Meinung also herangelesen. Interessant. Gar nicht deine Meinung.
Nee.
Ich habe aber auch absichtlich überhaupt nichts über den Film gelesen vorher, ja, weil ich nicht schon mit der Idee irgendwie da reingehen wollte. Was ich vorhin als Beispiel hatte, immer, du musst immer genau darauf achten, weil das bedeutet das und das bedeutet das, sondern ich wollte mir das einfach anschauen und gucken, was es macht mit mir.
Ich habe auch bis jetzt noch nicht diese 10 oder 11 Hinweise gelesen, die es geben soll.
Die können wir nachher einfach nochmal vorlesen,
ja, ja,
am Ende. Ja,
genau.
Die sind aber auch nicht wichtig, habe ich ja auch gesagt.
Ja, ich habe es, wie gesagt, ich habe es auch bis jetzt noch nicht gesehen, auch nicht nach dem Film.
Aber dann bleiben wir doch einfach mal bei diesem Regisseur und schließen diesen Bogen ab. Also, wir haben es ja jetzt schon erzählt, es gibt dieses Meeting, er lehnt ab. Also, es gibt dieses Meeting mit diesen zwei Mobstern, die sagen, this is the girl, und sie wollen irgendwie seine Rolle besetzen mit einer Camilla Die heißt ja auch Star Camilla, gell? Ich glaube schon.
Das war
Camilla Rhodes.
Aber
Camilla
Rhodes, genau. Die kam ja auch bekannt vor, übrigens. Die
okay. Schauspielerin? Ja. Ja, das ist ja die, die nachher dann singt. In, mhm.
Aber ich, ja, die kam ja nicht nur später dann
in des Films bekannt. Ich weiß, aber ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wer die im Cast war.
Ich guck mal schnell, redet weiter.
Ja, genau, so, und dann, wir haben es ja jetzt eh schon erzählt, dann danach zerschlägt er dann, also sie schmeißen ihn dann raus und dann kommt dieser komische, creepy Typ in diesem in diesem isolierten Raum und sagt eigentlich gar nicht viel, aber der andere interpretiert, dass sie alles do you want us to shut everything down? Und dann wird irgendwie der Film eingestellt erstmal. Und dann fährt er, nachdem er mit dem Golfschläger das Auto zertrümmert hat, heim. Stellt dann fest, dass er von seiner Frau betrogen wurde auch noch. Und dann haut er wieder ab mit in Farbe getauchtem Anzug. Checkt in irgendeiner Absteige in Downtown Los Angeles ein. Und erfährt dann da, dass alle seine Kreditkarten gesperrt sind. Und wird dann von seiner Assistentin später in der Nacht noch angerufen, dass ein Cowboy ihn sprechen will. Und dann über die Szene können wir vielleicht nochmal reden, wenn er dann den Cowboy trifft. Weil das ist auch eine sehr absurde Szene, einfach.
Die Schauspielerin heißt Melissa George. Ja. Und also von hier, von Camilla Rhodes, von der blonden Camilla Rhodes und hat mitgespielt, ich gucke jetzt mal die Filme, die mir was sagen, 30 Days of Night, Amityville Horror, ja, The Betrayed, aber da hört es dann auch schon auf, also mehr kenne ich jetzt zum Beispiel nicht, Dark City, habe ich auch noch nicht gesehen,
Dark Triangle, City. Den kenne ich.
Ah, okay, da hat sie eine Rolle gespielt.
Nur eine?
Ja, bei Letterboxd muss man sehr weit scrollen in der Schauspielerliste, um sie in dem Film zu finden. Mhm. Die 12. oder 13. Schauspielerin. Ja, Melissa George. Der Name sagt mir aber auch irgendwas, aber ich glaube nicht, dass ich die aus den Filmen hier kenne. Ich glaube, die kenne ich aus irgendeiner Serie. Okay.
Diese Szene dann beim Cowboy, als dann Adam auf den Cowboy trifft, da geht es jetzt ja einfach nur wieder darum, dass der Cowboy ihn jetzt wieder dazu bringt, dann doch diese Camilla Rhodes zu besetzen.
Ja.
Mhm.
Und das ist einfach. Das ist wieder so eine Szene, die man als absolut absurd bezeichnen könnte, weil der Cowboy halt so ein creepy Typ ist.
Ja, und weil es aber auch wieder so ein komisches Meta-Ding ist, wo sie diese Unterhaltung führen mit meinst du wirklich, was du sagst und bist du, was du tust?
Könnte das mal einspielen?
Ja.
Mache er das.
Man's attitude. Man's attitude goes some ways, the way his life will be. Is that something you might agree with?
Sure.
Now, did you answer because that's what you thought I wanted to hear? Or did you think about what I said and answer because you truly believe that to be right?
I agree with what you said. Truly.
What I say?
That a man's attitude determines to a large extent how his life will be.
So since you agree, you must be a person who does not care about the good life.
How's that?
Well, stop for a little second and think about it. Can you do that for me?
Okay. I'm thinking.
No, you're not thinking. You're too busy being a smart aleck to be thinking. Now I want you to think and stop being a smart aleck. Can you try that for me?
Look, where's this going? What do you want me to do?
There's sometimes a buggy. How many drivers does a buggy have?
One.
So let's just say I'm driving this buggy. And if you fix your attitude, you can ride along with me.
Okay.
Ja, ich finde, das ist eine sehr ikonische Szene. Die hätte genauso auch in einem Tarantino-Film drin vorkommen können.
Ja, das stimmt.
Mit einem Cowboy.
Was ich mir auf jeden Fall mitgenommen habe, was man viel öfter selber in Unterhaltungen machen sollte, ist den anderen zu fragen, was habe ich gerade gesagt?
Ja, das stimmt.
Aber da hat er sehr gut hingeschickt. Ja. Schnell
hat er aber schnell runtergerattert.
Ja, genau. Und Adam Kescher ist ja auch sehr genervt von diesem Typ und fragt sich überhaupt, was der jetzt von ihm will. Ja. Also das ist auch ich glaube, hier darf man nicht so viel reininterpretieren. Das soll einfach seltsam sein, diese ganze Szene. Und
naja, gut, aber es bringt ja schon, also das ist ja nicht nur seltsam, sondern treibt ja auch den Plot voran. Das ist halt,
genau.
Das ist schon nochmal hier, du besetzt jetzt diese Schauspielerin, weil dann darfst du auch weiter mitspielen.
Fun Fact ist da noch, dieser Cowboy, das ist einer der Produzenten und David Lynch hat den ausgewählt, das zu machen, weil der eben so spricht, wie er spricht. Und sie hatten die ganze Zeit das Problem, dass er es nicht hingekriegt hat, seinen Text zu lernen und aufzusagen, weil er halt kein Schauspieler ist. Und dann haben sie dem Justin Theroux teilweise Zettel auf die Stirn und auf den Bauch, auf die Brust geklebt, wo der Text drauf steht.
Okay, ja.
Und deswegen haben sie guckt
dann
ja
aber ganz gut gerettet.
Ja, ja. Deswegen guckt er auch so seltsam manchmal, dieser Cowboy. Naja.
Und macht dann, den Charakter ja nur noch mysteriöser.
Genau.
Stimmt, ja.
Und daraufhin fährt dann der tatsächlich zurück am nächsten Tag und besetzt dann in dieser Audition-Scene, wenn mehrere Songs davor gespielt werden, besetzt er das die Rolle mit der Camilla.
Ja, genau. Gibt's irgendeine Erklärung von euch innerhalb des Films, warum es immer genau dieser Satz sein muss? Also, weil die sagen ja immer alle nur, this is a girl.
Das könnte ich auch nochmal einspielen.
Immer wieder, jede einzelne Szene.
Jede einzelne Szene.
When you see the girl that was shown to you earlier today, you will say, this is the girl.
This is the girl.
This is the girl.
This is the girl.
Die letzte Szene ist die Erklärung im Film, glaube ich. So interpretiere ich das. This is the girl ist der Satz, mit dem Diane dem Killer sozusagen beauftragt, ihre Liebhaberin oder Ex-Liebhaberin zu töten.
Okay, ja gut, das ist dann, ja. Also es ist einfach eine Spielerei.
Ja, das ist halt so dieser gewichtige Satz in der Realität. Deswegen taucht er wahrscheinlich in ihrer Traumwelt alle 3 Minuten auf, weil der quasi für alles verantwortlich ist, was danach passiert.
So hätte ich auch gesagt, genau. Ja. Aber ich habe vorher die Stellen rauskopiert.
Verdammt. Lustigerweise bin ich jetzt exakt an dieser Stelle gerade, weil der Film bei mir im Hintergrund läuft. Jetzt tritt gerade die blonde Camilla auf und singt.
Okay. Genau. Und dann tritt und ja auch
von Niska.
Niska und dann kommt ja hinter ihm, wenn er das sagt, kommt ja so aus dem Nichts, kommt ja auch nochmal dieser Mobster-Typ, oder?
Genau, und nickt ihn so zu.
Genau. Sehr gute Wahl.
Apropos Mobster, ich habe ja die Szene so gefeiert, wo dieser kräftige hier der dicke Bodyguard von dem,
ach so,
ja, wie er die lustig. Frau und den Poolboy zusammentrimmt. Ja. Das war schön. Einfach mit 2 einzelnen Schlägen. Bup, bup, und die Sache war gegessen.
Hat er auch in reine Nervensache mitgespielt? Nee, das war ein anderer, der Dicke, oder? Der Assistent vom Robert De Niro. Das war ein anderer.
Habe ich nie gesehen.
Du hast doch reine Nervensache gesehen.
Für solche Mafioso-Rollen.
Was?
Ja.
Oh. Das ist eine super Komödie.
Ja, kann sein. Ist mir halt noch nie untergekommen.
Kann sein, halt die Klappe.
Ja, nein, ich habe den nicht geguckt, weil ich irgendwelche Vorurteile gegen den Film habe. Es ist halt einfach nie passiert.
Ja, musst du mal gucken. Den gibt's, oder den habe ich letztes oder vorletztes Jahr auf Netflix gesehen. Vielleicht gibt's den da ja noch. Du hast doch irgendwann mal gefragt, was der letzte gute Robert De Niro Film war. Das war vielleicht der.
War wahrscheinlich der.
Ja, und dann hat er eben seine Rolle neu besetzt und in dieser Szene trifft er dann auch noch auf Diane, weil Diane dann irgendwie zu diesem Casting mitgeschleift wird. Und da passiert aber nicht viel, die gucken sich so ein bisschen an, man hat so das Gefühl, als würde da was laufen. Aber mehr passiert dann da auch nicht mehr.
Und dann rennt sie ja plötzlich weg, weil sie weiß oder sich erinnert, dass sie ja noch ein Date hat, also dass sie quasi noch eine Verabredung hat.
Genau.
Mit Rita.
Ja. Und das war der Handlungsstrang von dem Regisseur dann auch. Mehr, dann taucht er nicht mehr auf in dem ersten Teil.
Also, genau, im ersten Teil.
Ja. Ja, und der andere Handlungsstrang ist noch viel kürzer. Das ist der mit dem Killer. Da habe ich ja schon gesagt, der wird so eingeleitet, dass er erzählt, dass die sich die ganze Zeit unterhalten über diesen glücklichen Autounfall, der da passiert ist. Das habe ich halt so interpretiert, dass er sich halt freut, weil er hatte eigentlich den Auftrag, Rita zu töten. Und dann ist es, weil es wird ja auch eine Waffe auf sie gerichtet, wenn die Limousine am Anfang ja. anhält.
Ja, dann wurde ihm die Arbeit vom Schicksal genau. abgenommen.
Ja. Und dann killt er aber auch gleich seinen Kumpel, weil er diesen MacGuffin da hat. Dieses Schwarzbuch.
Und die Frau im Nebenzimmer und den Typen und den mit dem Staubsauger.
Und den Staubsauger.
Ja.
Und den Staubsauger.
Und den Staubsauger. Und dann geht auch noch der Feueralarm los.
Worst Killer ever.
Ja. Auch hier habe ich eine Interpretation, warum der so ist, wie er ist, der Typ. Okay. Jemand anderes? Also jetzt so im Zusammenhang mit dem Ende des Films. Nee?
Nee, hab auch nicht ganz verstanden. Also ich hab verstanden, dass sie ihn gezeigt haben, weil er halt der Killer ist, der dann am Ende halt ihre Freundin umbringt. Aber ja. warum sie den jetzt als den letzten Trottel dargestellt haben, habe ich jetzt noch nicht so rausgekriegt.
Naja, weil ich glaube, das haben sie gemacht, weil sie sich wünscht, sie hätte das nicht getan. Und wenn sie sich jetzt vorstellt, dass er der letzte Depp ist, hat es vielleicht nicht geschafft, ihren Auftrag auszuführen.
Und eventuell so. Hat sie auch, also jetzt, wo du es gerade sagst, kommt mir noch eine Idee, eventuell hat sie ja auch mit dieser Sache mit dem Autounfall, wo er sagt, das war so eine glückliche Fügung, wollte sie vielleicht auch die Schuld von sich wegschieben, ja. weil es war ja nicht der Killer, den sie engagiert hat, der sie umgebracht hat, sondern das war einfach Pech, dass sie gestorben ist.
Ja.
Das könnte auch sein, ja.
Aber ja, eine witzige Szene.
Das auf jeden Fall. Vor allem diese Frau... Nachdem er ihr in die Seite geschossen hat, war die ja noch sehr sportlich, muss ich jetzt sagen, was das Kämpfen angeht. Mit der Kugel in der Seite, das hat mich echt überrascht.
Etwas hat mich gebissen, da war ich erinnert an Forrest Gump.
Stimmt. Something bit me hard. Genau. So, und dann gibt's noch diese ganz losgelöste Szene, die nur einmal ganz kurz ist. Es kommt ganz am Anfang schon und das ist in Winky's Diner, in der dieser Typ von seinem Traum erzählt. Und das ist auch, glaube ich, wieder so eine Over-the-Top-Szene, Phil, oder?
Auf jeden Fall.
Punkt.
Ja.
Ja, vielleicht kannst du mir da helfen, Tim. Also ich habe verstanden, warum es diesen Mann gibt. Also zumindest glaube ich, das verstanden zu haben. Weil er ja quasi der zufällige Zeuge war, als sie den Auftrag an die Killer gegeben hat. Und er hat anscheinend auch verstanden, worum es geht. Und das hat ihn sozusagen kaputt gemacht, sage ich jetzt mal. Das hat ihn halt ein bisschen mitgenommen. Aber wofür steht denn dieser Obdachlose, der ihn so erschreckt? Das hab ich nicht verstanden. Weil ich habe ich gedacht, dieser Obdachlose ist quasi dieser Mordauftrag. Und,
ja.
Aber dieser Obdachlose kam ja dann in der Realität später auch nochmal vor. Es gab ihn ja tatsächlich. Und deswegen habe ich nicht ganz verstanden, wofür der stehen sollte.
Der Obdachlose.
Ja, hier, Mr. Bigfoot, der aussah wie der Neandertaler. Weil hätten sie den hinterher nicht nochmal in der Realität gezeigt, dann wäre ich einfach davon ausgegangen, dass er quasi für diesen Mordauftrag steht.
Ja.
Als Sinnbild. Aber dass es den dann in der Realität auch nochmal gab, dann habe ich nicht, keine Ahnung, also ich kann mir da kein Bild draus machen.
Ich konnte mir da, glaube ich, auch kein Bild draus machen. Ich kann nur wiedergeben, was ich gelesen habe, was das bedeuten könnte.
Okay. Das reicht mir schon. Das ist mehr, als ich jetzt weiß.
Ich glaube, also ich meine gelesen zu haben, dass man diesen Hobo hinter Winky's Diner als die Ängste interpretieren könnte, die Rita hat, diese Abstiegsängste, die sie hat, dass sie eben total keine Chance hat in Hollywood, dass der dafür steht, dass sie so enden könnte. Ich habe aber eine bessere Interpretation für die ganze Szene. Ich glaube, dass die ganze Szene einfach ganz deutlich macht, dass sie sich in einem Traum, dass das gerade ein Traum ist, dieser erste Teil. Weil er sagt ja sogar, ich habe immer wieder einen Traum, in dem ich diesen Mann sehe, und ich hoffe, dass ich ihn nie in der Realität sehe. und dann sieht er ihn sofort. Mhm. Und das spielt halt so ein bisschen damit, dass man sagen könnte, das ist alles nur ein Traum.
Also ich war dafür auf jeden Fall viel zu blöd oder zu unwillig, ich weiß nicht. Wahrscheinlich war ich zu blöd dafür. Also für mich war am Ende des Films nicht mal so hundertprozentig klar jetzt, okay, die erste Hälfte des Films ist alles irgendwie Traum und die zweite Hälfte oder nicht Hälfte, unterschiedliche Anteile, aber ihr wisst, was ich meine, ist die Realität.
Ja, da geht ganz vielen Leuten so. Für mich ist das inzwischen völlig klar. Aber das war das nach dem erstmal gucken mit Sicherheit auch nicht. Es gibt einen ganz klaren Hinweis, dass das so ist. Und er kommt direkt nach diesem Jitterbug-Contest. Die nächste Szene danach ist nämlich aus der Ego-Perspektive, wie sich eine Person in die Kissen wühlt. Und dann geht's weiter.
Ja, okay. Aber also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich auch einfach grundsätzlich da ein bisschen unwillig bin, überhaupt diese Richtung überhaupt irgendwie anzuerkennen oder zu verfolgen, weil ich das schwierig finde.
Ja, ist halt eine andere Art von Film, sage ich jetzt mal.
Also genauso wie dieses, nein, ich versuche nur selber jetzt für mich eine Erklärung zu finden, weil das für euch beide so völlig eindeutig ist.
Nö, ich habe ja gesagt, dass das für mich auch nicht eindeutig ist, sondern ich habe nur wiedergegeben, was ich gelesen habe.
Ja.
Aber das ist tatsächlich, wie du vorhin meintest, mit dem komischen Typen in seinem Stuhl hinter der Glaswand, dieser Obdachlose, also nur der reine Obdachlose, wenn der jetzt nicht vorgekommen wäre, hätte das, glaube ich, für mich nichts an der Interpretation des Films geändert. Also die Szene hätte ich tatsächlich nicht gebraucht.
Nee, glaube ich auch. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die da ursprünglich drin war, weil das noch einen anderen Handlungsstrang... Ich habe ja gesagt, das sollte mal ein Pilotfilm sein. Ich glaube, das sollte einfach noch ein weiterer Handlungsstrang werden mit diesem Typen. Und den haben sie dann einfach fallen lassen. Könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, ist gut möglich.
Weil der kommt ja auch sonst nicht mehr vor, außer wie du schon sagtest, dass der am Ende noch mal bei der Killer-Szene auch in dem Diner steht.
Ja, genau. Und dann geschockt guckt, weil er quasi rafft, worum es überhaupt geht.
Ja. Und wenn man tatsächlich diesen ersten Teil als einen oder mehrere Träume nimmt, in der sich Diane vorstellt, wie wäre das denn jetzt gewesen, wenn das alles nicht passiert ist? Also, oder ihr Unterbewusstsein halt mit diesen ganzen Themen spielt, dann kann man natürlich sagen, weil sie ihn da gesehen hat in dieser Szene, im Winky hat sie daraus jetzt diese Traumszene ersponnen, dass er da in diesem Diner sitzt.
Ja, genau. Im Endeffekt kommen ja quasi in ihrer Traumsequenz quasi alle Menschen vor, die sie danach, also in der realen Welt, in diesen letzten 15 Minuten des Films quasi einmal getroffen hat. Die haben zwar alle verschiedene Rollen und verschiedene Namen, aber die Gesichter hat sie quasi alle in ihrer Traumwelt mitverarbeitet.
Ja, ganz viele sind ja auch auf der Party da zum Beispiel.
Genau.
Der
Cowboy.
Der Cowboy läuft durchs Bild, genau. Und der Mobster sitzt da hinten, der mit This is the Girl sitzt da auch am Tisch und nickt ihr zu.
Die Kellnerin.
Ja, genau, die küsst ja dann auch noch Camilla. Oder? Nee, das ist, glaube ich, die frühere Camilla, genau. Ja.
Genau. Und daher hat sie ja ihren Namen quasi. Das ist ja der Name, den sie in ihrer Traumwelt benutzt. Den liest sie ja auf ihrem Namensschild.
Stimmt, die sind dann vertauscht.
Genau.
Ja. Und jetzt kann man noch auf die noch abstraktere Ebene wieder gehen. Der Film spielt ganz oft mit Erwartungshaltungen des Publikums und gibt irgendwie, also das ist jetzt so die technische, filmmacherische Ebene, und gibt da entweder erfüllt ist diese Erwartung dann nicht oder macht irgendwas damit. Und das ist so ein typischer Jumpscare, ja, wenn er dann hinter das Diner geht. Und das Witzige ist an diesem Jumpscare, dass der vorher komplett erklärt wird, was jetzt gleich passieren wird. Und ich glaube, das ist einfach ein Experiment, um zu gucken, ob der trotzdem funktioniert. Und bei mir hat der beim ersten Mal funktioniert. Obwohl ich genau wusste, was kommt, war ich erschrocken. Ich weiß nicht, ob das euch auch so ging.
Ja, war bei mir auch so.
Ja. Mit der Musik und allem, die dann so hochreißt. Und
ich glaube, das ist einfach an der Stelle Filmtechnik. Also da geht's einfach drum, ich will hier mit den Erwartungshaltungen spielen, der Zuschauer.
Wobei ich ja mittlerweile auch so gepolt bin, dass ich fast schon überrascht bin, wenn Jumpscare angekündigt wird und dann kommt er wirklich. Und nicht dieses, ich tease ja, okay, das jetzt an und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Aha, und erst jetzt, ich bin nämlich ein ganz cleverer Regisseur. Ja. Dass es fast schon die Ausnahme ist, wenn es einfach
wenn straight wirklich
gemacht
kommt,
wird.
Ja, direkt beim ersten. Stimmt.
Genau, weil das würde man ja, nee, stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das nennt man Suspense. Suspense ist ja was anderes. Suspense ist ja, wenn du mehr siehst als der Zuschauer und du hoffst, dass zum Beispiel, wenn du irgendwo einen Einbrecher hast und du siehst, wie jemand nach Hause kommt, während der Einbrecher im Haus ist und du hoffst halt, dass er jetzt nicht entdeckt wird oder so. Das ist eher Suspense. Gut. Ja, dann weiß ich auch nicht, wie weit wir den ersten Teil jetzt noch durchgehen müssen. Ich glaube, wir kommen da nochmal drauf, wenn wir in den zweiten oder dritten Teil gehen. Also, oder?
Ja, klar.
Oh, du, ich überlasse ehrlich gesagt gerne da jetzt einfach dir die Führung, weil ich bin noch gar nicht gut genug sortiert mit dem Film.
Also, die Haupthandlung habe ich ja am Anfang schon erzählt, so Rita und Betty. Wie sie da eben, ja, wir können vielleicht noch mal kurz darüber sprechen. Also nachdem diese Casting-Szene war und sie dann sagt, ich muss weg, dann gehen sie ja, dann, sie hatten sich ja verabredet, da aufzuklären, wer denn Rita sein könnte und hatten so eine Adresse rausbekommen, weil es ja diesen Unfall gab. Und dann gucken sie in dieser Wohnsiedlung, ob das vielleicht Ritas Haus sein könnte. Und dann treffen sie zum einen, sind sie erstmal an der falschen Adresse, dann treffen sie eine Frau, die sagt, wir haben die Apartments getauscht. Und dann kommen sie dann noch in dieses andere Apartment, brechen sie da ein und da finden sie dann eine Leiche drin.
Ja, wartest du jetzt auf eine schlaue Interpretation?
Nö, ich wollte nur
also,
hören,
weil ja, will jemand ja, was dazu sagen. Ja, das passiert.
Genau.
Und dann rennen sie wieder raus.
Ja, und das ist... Das ist das Apartment, genau das Apartment, in dem ja nachher Diane wohnt.
Mhm. Nachdem der Cowboy reinkommt und sagt,
ja, genau.
Es ist Zeit aufzuwachen.
Genau, ja. Also, was man hier halt nochmal schön sieht, das sieht man dann erst in dem zweiten Teil, das sind auch die Farben, mit denen da gearbeitet wird. Da ist alles sehr blau und kalt und in dem Apartment, in dem sie am Anfang wohnen, ist halt alles rot und gelb und warm. Da wird einfach nochmal zwischen den beiden Welten unterschieden. Das ist die eine Welt, in der alles toll ist und das ist die andere Welt, in der alles ganz schrecklich ist.
Mhm.
Und dann gibt's noch eine Liebesszene und danach endet der Teil. Im sogenannten Club Silencio.
Genau. Der quasi, also den ich so verstanden habe, dass er sozusagen ja von ihrem Unterbewusstsein so eine Art Weckruf ist, dass es jetzt Zeit ist, sich aus ihrer Traumwelt zu verabschieden.
Ja. Man hört ja sogar mehrmals das Klopfen an der Tür, während sie da sitzt. Und dann kriegt sie ja auch so Krämpfe, so Zitteranfälle, während es so klopft. Also das kann man so sehen, dass sie da jetzt quasi am Erwachen ist. Ich denke auch, genau das soll diese Szene zeigen.
Ja. Also das war eine Szene, mit der ich recht wenig anfangen konnte. Auch ich habe daraus nur mitgenommen, so dieses Thema eben Illusion und was hat das trotzdem alles für einen Einfluss auf jemanden. Ihr hört die ganze Zeit Musik und da kommt jemand raus, der in eine Trompete reinbläst, aber haha, das ist ja gar nicht echt, sondern das kommt ja alles vom Band und so.
Auf der abstrakten Ebene kann man sagen, ihr guckt hier gerade einen Film. Das ist ja alles
ja, genau.
Nur ein Film.
So, das ist auch die Botschaft, die bei mir angekommen ist.
Ja.
Eben ist es ein Film und Filme sind ja gar nicht echt.
Ja.
Aber das finde ich jetzt auch nicht so der, also das ist, da war ich dann nicht so richtig mindblown danach, dass Filme gar nicht echt sind.
Ja, okay. Das ist halt, das könnte man so ein bisschen sehen als Brechtscher Verfremdungseffekt. Der hat ja auch immer irgendwie so Sachen da reingenommen, um zu zeigen, dass hier ist nur ein Theaterspiel. So könnte man das auf der abstrakten Ebene interpretieren. Aber auf der Filmebene würde ich das genauso auch interpretieren wie Ben. Dass das so quasi der jetzt, danach löst sich ja alles auf. Danach ist ja dann plötzlich Betty erst weg und dann auch Rita.
Ja, ja, aber da ich das gar nicht so, da das für mich eben gar nicht so klar war, dass man das zumindest so interpretieren kann, dass das bisher alles nur ihr Traum war und jetzt wacht sie auf und ist echt, hat das ja für mich in diese Richtung überhaupt gar keine, was soll ich denn sagen, Auswirkungen gehabt oder Gedanken angeregt, was es damit zu tun haben könnte, sondern das war halt eine Szene, wo viel in der Sprache gesprochen wurde, die ich nicht verstehe, und die irgendwie ganz starke Emotionen jetzt bei den beiden Frauen da ausgelöst hat. Aber so richtig, ja, also das Einzige, was bei mir da hängen geblieben ist, war dieses Illusionsding.
Dann noch ein Fun Fact: Die Frau, die oben auf der Empore sitzt und Silencio sagt, das war der Script Supervisor.
Wir brauchen noch einen Schauspieler.
haben wir gar nicht mehr so viel. Ich muss jetzt mal Roger Ebert sprechen lassen. Weil ich bin auch kein David Lynch-Fan. Der fand den Film aber auch gut.
Salute to the year's best films. The number 5 movie on my list is Mulholland Drive by David Lynch. I haven't been a fan of many of his films, but this one fascinated me from beginning to end. It takes place in a Hollywood that is part Tinseltown, part film noir, and all dream.
This is your purse. Your name must be in your purse.
And stars Laura Elena Herring and Naomi Watts as two women, or are they really just one woman, involved in a murder mystery, or is it a murder, or is it a mystery?
Also er sagt da ja jetzt auch, dass es gar nicht so ganz klar ist, was das alles ist. Also ihm ist das auch nicht klar. Aber er fand es trotzdem irgendwie gut. Diese Szene nochmal, die habe ich deswegen auch als eigenen Teil reingenommen, weil David Lynch hat sowas eigentlich in jedem oder in vielen Filmen drin. In Blue Velvet ist das ganz ähnlich auch so drin. Er nennt diese Szenen Eye of the Duck, das Auge der Ente. Und zwar sagt er, wenn man ein Bild malt von einer Ente, dann gibt es viele schöne Stellen, also im Vergleich jetzt, wie wenn man einen Film macht, dann gibt es viele schöne Stellen, aber es gibt nur eine besondere Stelle, die von keiner anderen überstrahlt wird, und das ist das Auge der Ente. Und so eine Szene baut er auch immer in seinen Film ein. Und Achtung, ja, er ist Maler, er hat die Ente von der Seite gemalt, bevor du sagst, ja, eine Ente hat zwei Augen.
Was ist denn das für eine Erklärung? Kannst du das nochmal so erklären, dass ich das verstehe?
Er meint damit, es gibt eine Szene im Film, die eine ganz besondere Bedeutung hat und an der man Dinge erkennen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt eine Schlüsselszene ist, wobei das bei Mulholland Drive tatsächlich ja viel mit einem Schlüssel zu tun hat an der Stelle.
Nee, ich habe es jetzt eher nach eurer Lesart des Films so als weiß nicht, Brückenszene oder so würde ich das jetzt bezeichnen.
Also ich würde
die so den Übergang macht von der einen Welt in die andere.
Ja, und das ist aber auch die Szene, an der man abstrahieren kann von dem eigentlichen Handlungsablauf. Also das ist dieses, was ich meinte, der mag abstrakt sehr gerne. Und das ist die Szene, wo man sich bewusst wird, dass hier gerade was sehr seltsam ist. Und der haut es ja mit einem Dampfhammer einem rein, indem er halt ständig sagt, es ist alles nur Illusion, es ist alles nur ein Band, ein Film. Das ist mit dieser Szene gemeint. Das ist ja natürlich eine sehr, das ist ja artsy wie nur was mit diesen roten Vorhängen und diesem Theater da. Und das, so eine Szene gibt's auch genauso in Blue Velvet und die ist ganz ähnlich aufgebaut. Auch da wird vom Band ein Song abgespielt, der übrigens von Dean Stockwell gesungen wird. Und auch da hört dann irgendwann die Musik plötzlich auf. Oder er hört auf zu singen und die Musik läuft weiter. Und in Blue Velvet ist es sogar so markiert, sie gehen da in so ein Haus rein, wo dann diese Szene abspielt und draußen hängt eine Leuchtreklame und da steht drauf, this is it. Also das ist einfach so die Szene, die er einbaut, weil er sagt, hier kann man sich in verschiedene Richtungen abspalten, was man da jetzt sehen will und was nicht. Weil ansonsten ohne diese Szene wäre nämlich Blue Velvet ein ganz normaler Kriminalfilm, kann man sagen, der recht linear ist. Und wenn man diese Szene gesehen hat, kann man sich halt auch wieder denken, ist passiert das denn jetzt hier gerade alles oder ist das irgendwie, weil das ist halt eine absolute Traumlogik-Szene halt auch da. Das hat er hier wieder wiederholt, würde ich sagen, einfach. Nur ein bisschen mehr noch verschlüsselt, weil es ist sogar in beiden Fällen ein Roy Orbison-Song, der da gesungen wird. Den habe ich auch im Intro eingespielt. Nur bei Mulholland Drive erkennt man das gar nicht so, weil den eine A Cappella-Sängerin hier singt. Und der Song heißt Crying. Ja, also die Szene ist für mich tatsächlich einfach der Bruch in dem Film, der Übergang zwischen den beiden Welten. Mhm. Und nicht innerhalb der Filmlogik erklärbar. Danach verschwinden ja auch einfach die Personen.
Genau, weil sie nach und nach aufwacht aus ihrer Traumwelt.
Ja, und ab dann ist das Ganze auch nicht mehr wirklich linear dann in dem dritten oder zweiten Teil. Sie hat dann ja immer mal wieder noch so Tagträume, wo dann Camilla wieder da ist. Dann ist Camilla wieder weg. Und man sieht das eigentlich immer dadurch, dass dieser blaue Schlüssel auf dem Tisch liegt oder nicht auf dem Tisch liegt.
Genau, der das Zeichen dafür ist, dass der Mordanschlag geglückt ist.
Genau. Das erfährt man erst ganz am Ende. Deswegen ist es natürlich ein bisschen gemein, vorher immer diesen Schlüssel auf dem Tisch liegen zu sehen und nicht liegen zu sehen. Ja, und aus meiner Sicht gibt's da jetzt nicht mehr so viel zu sagen, oder? Zu der letzten Teil. Ich glaube, Ben hat schon genau das gesagt, wie ich es auch letztendlich jetzt sehe. Dass ich
okay, juhu.
Den letzten Teil, aber das habe ich beim ersten Mal nicht, mit Sicherheit nicht verstanden, dass ich den letzten Teil im Prinzip als Realität sehe. Das heißt, Betty ist in Wirklichkeit Diane und ist nach Hollywood gekommen, um ihr Glück zu finden und ganz nach dem amerikanischen Traum abgestürzt. Und vegetiert so vor sich hin und hatte eine Liebschaft eben mit dieser Camilla, die irgendwie berühmt ist und den Schauspieler heiraten will. Und Camilla hat ihr halt zu so ein paar Filmen verholfen. Aber diese Liebschaft ist jetzt halt vorbei. Und Diane heuert dann diesen Killer an und wird aber nicht damit fertig, was sie getan hat. Das sind ja immer diese Szenen, in der der blaue Schlüssel nicht auf dem Tisch liegt. Und letztendlich erschießt sie sich.
Genau. Was dann ja wieder zu dem Anfang des Films zurückführt, wo du meintest, aus der Ego-Perspektive, wie man sieht, wie sich jemand ins Bett legt.
Ja, genau.
Weil ich glaube tatsächlich, das ist genau dieser Moment. Also das alles, was quasi diese 80% des Films in der Traumwelt passieren, in diesen paar Sekunden zwischen ich lege mich ins Bett und gebe mir die Kugel.
Okay. Mh. Und diese schreienden Rentner, die auf sie zulaufen, das ist halt ihr Gewissen.
Das fand ich aber auch schon sehr seltsam, wie diese Mini-Menschen aus der Tüte rausrennen und unter der Tür in die Wohnung krabbeln.
Natürlich ist das sehr seltsam. Das ist ein
etwas Abstraktes
in Bildern darzustellen.
Weil man hat die ja auch am Anfang gesehen bei dieser Tanzveranstaltung, haben sie ja im Arm gehalten. Also waren es irgendwie ihre Eltern,
ihre Eltern gewesen sein, die ja auch gut sich eignen würden, um später als ihr Gewissen.
Ja, genau.
Also das war dieses Rentnerpaar vom Flughafen,
richtig,
oder?
Genau.
Und die haben ja da, als sie in dieser Limousine weggefahren sind, haben die ja also schon so ein bisschen
creepy geguckt. Waren die auch schon so verrückt.
Ja, genau. Und die sind ja dann auch aus dieser blauen Box rausgekommen, die der Hobo komischerweise in seiner Tüte hatte.
Ja,
und,
genau.
Und zwar auf die Frage hin, was denn der Schlüssel öffnet. Und dann lacht ja auch noch der Killer einfach nur.
Der blaue Schlüssel, ja, genau. Ja.
Und ich denke, das ist einfach, der Schlüssel öffnet den Abgrund, in den du jetzt fällst und du wirst nicht mehr froh, weil dein Gewissen dich auffressen wird. So könnte man das interpretieren, würde ich sagen.
Ja.
Und dann ist sie tot. Das hat man ja übrigens im Intro schon gehört, das habe ich da reingeschnitten, wenn man sich gefragt hat, was das war.
Das Geschrei und das Wegrennen.
Ja. Mhm. Letztendlich ist es einfach nur ein Horrorelement.
Ja, klar. Das soll nochmal so richtig Druck aufbauen, auch beim Zuschauer. Und endet dann ja quasi mit dem...
Ja. Und was auch so typisch Lynch-mäßig ist, ich habe schon von den Blitzen erzählt bei Dune, das ist auch dieser Rauch im Hintergrund, wo man ganz eindeutig sieht, dass das ja kein echter Rauch ist, sondern dass das irgendwie wie Theater aussieht an der Stelle. Mhm. Also sieht nicht so gut aus für Diane. Kann man abschließend sagen, glaube ich.
Ja, war nicht so toll. Hätte sie mal besser in Kanada ihre Karriere gemacht. Um Land.
So einzelne Szenen habe ich jetzt eigentlich keine mehr, die ich besprechen will. Ich würde nur noch mal auf diese Hinweise eingehen.
Ja, können wir machen.
Ja, mach das ruhig mal. Davon weiß ich nämlich noch gar nichts. Ich hab das auch, hast du uns das mal erzählt?
Ich hab das
Weil am Anfang. Das klang vorhin so die großen 10 Hinweise von Mulholland Drive.
Nee, ich hab das mal erzählt, als wir mal darüber gesprochen haben, dass ich gesagt habe, dass ich den Film gerne besprechen würde. Und daraufhin hast du schon gesagt, wenn wir schon Hinweise für einen Film brauchen, wir gar nicht sehen.
Und das habe ich völlig vergessen.
Und dann habe ich die euch auch gar nicht genannt, weil ich gesagt habe, eigentlich David Lynch sagt, oder David Lynch Film ist es eigentlich so, dass es hauptsächlich um Stimmung geht. Es geht gar nicht darum, ob man jetzt den Film versteht oder nicht. Und deswegen sind die Hinweise auch völlig egal. Der hat die nur irgendwann mal gegeben. Und die sind, ihr werdet es gleich sehen, auch so kryptisch, dass man die auch, ist nicht so, dass man da irgendwas mit erkennt. Es sei denn, man hat es schon erkannt oder man hat sich schon drüber unterhalten, was wir jetzt gemacht haben, dann passen die Hinweise schon dazu, zu dem, was man dann rausgefunden hat. Zum Beispiel, erstens, schenken Sie dem Anfang des Films besondere Aufmerksamkeit. 2 wichtige Hinweise finden sich bereits dort vor dem Vorspann. Haben wir schon beides gesagt. Das eine ist der Jitterbug-Wettbewerb, den Ben als solches erkannt hat, weswegen Diane oder Betty überhaupt erst nach Hollywood kommt. Und das zweite ist diese Szene, wo sich jemand in die Kissen legt, ins Bett legt. Würde ich jetzt so beantworten, die Frage.
Ja. Würde ich auch so sehen.
Die zweite, da habe ich mir nie so richtig Gedanken gemacht um die Antwort. Beobachten Sie, wann und wo rote Lampenschirme eine Rolle spielen.
Das ist alles, was Erzähl. Ich sagen möchte.
Ja, hat mir auch nichts gebracht. Ich weiß, dass es mehrmals, wenn das Telefon klingelt, dass man da rote Lampenschirme sieht. Und das ist eigentlich immer die Stelle, das ist neben ihrem Bett auf dem Nachttisch. Aber mir egal. Der nächste ist, achten Sie darauf, wie der Titel des Films lautet, für den die Schauspielerinnen bei Adam Kescher vorsprechen. Wird dieser Titel an einer anderen Stelle wiederholt? Ich habe jetzt den Titel gerade vergessen, aber er wird in einer anderen Stelle wiederholt, und zwar auf der Gartenparty am Ende, in der Diane erzählt, dass Camilla dass sie eigentlich diese Rolle haben wollte, aber Camilla hat sie dann gekriegt und so wäre es dann jetzt halt. Und das ist, glaube ich, genau das, was Ben meint, dieses eigentlich hätte ich das doch sein sollen und es liegt einfach nur an diesen bösen Machenschaften im Hintergrund, die in der Realität, so glaubt Diane, die sind, dass der Regisseur und Camilla ein Liebespaar sind. Und in ihrer Traumwelt dann eben durch diese Mafia-Strukturen in Hollywood dargestellt werden.
Mhm.
Der nächste Hinweis, ein Unfall ist ein schreckliches Ereignis. Beachten Sie genau den Ort des Unfalls.
Mulholland Drive.
Was? Mhm. Verrückt. Und das war genau die Adresse des Regisseurs, wo genau. Die Party stattgefunden hat.
Das ist genau.
Ja, das war ja auch genau da, wo sie dann angehalten haben. Wo man erst dachte, jetzt wiederholt sich die Szene und dann war es doch anders.
Und sie sagen ja auch beide im Auto dann.
What are you doing? We don't stop here. We don't stop here.
Das ist halt auch wieder.
Ja, genau, das meinte ich. Wo halt dann in der einen Version die Waffe gezogen wird und in der anderen nicht.
und ich glaube, dieses. Was er hier sagt, ein Unfall ist ein schreckliches Ereignis, beachten Sie genau den Ort des Unfalls. Das meint halt, dass das die Stelle ist, an der es für Diane ein schreckliches Ereignis ist, weil hier ihre Welt zusammenbricht sozusagen, weil da diese Heiratserklärung und so passiert. Das war da so meine Interpretation. Ja, der nächste ist, wer gibt wem einen Schlüssel und warum? Das ist klar, oder? Das haben wir schon besprochen.
Ja.
Dann achten Sie auf den Bademantel, den Aschenbecher, die Kaffeetasse. Muss man, glaube ich, nicht. Es reicht, auf den Schlüssel zu achten. Das soll einfach nur zeigen, weil die letzten Szenen in dem dritten Teil nicht linear sind, sondern sich ständig abwechseln zwischen Zukunft und, also zwischen vor dem Tod von Camilla und nach dem Tod von Camilla. Mhm. Zeigt das einfach
auch. Ja, das war aber, finde ich, also das war wirklich deutlich.
Ja, die Kamera gemacht, hat ja,
was wann ist.
Hat ja immer da drauf auch gezoomt dann.
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Was wird im Club Silencio gefühlt, erkannt und mitgenommen? Ja.
Crying. Ja, da kann man sich wahrscheinlich richtig austoben, wenn man das möchte.
Ja, ich glaube, Illusion ist da einfach schon ein gutes Stichwort.
Genau.
Half Camilla allein ihr Talent? Haben wir schon eben besprochen. Also, wir glauben, also in der Traumwelt half ihr Talent ihr nicht, sondern die Mächte im Hintergrund. Und das suggeriert, dass in der echten Welt auch nicht ihr Talent half, sondern zumindest interpretiert es Diane so, ihr Verhältnis mit dem Regisseur Kescher.
Ja.
Ja.
Das nächste ist, beobachten Sie genau die Vorkommnisse im Umfeld des Mannes hinter Winkies. Das ist, glaube ich, Bens Frage und da haben wir schon drüber gesprochen. Aber sind nicht so wirklich zum Ergebnis gekommen. Also der Mann hinter Winkies, der Hobo.
Ja, genau.
Und wo ist Tante Ruth?
Kanada.
Genau. Richtig.
Aber nur in der Traumwelt. In der realen Welt hat sie auf der Party gesagt, dass ihre Tante gestorben.
Aha. Ich habe irgendwo gelesen, dass in Hollywood oder im Filmbusiness die Bezeichnung oder die Phrase "jemand dreht in Kanada" ein geflügeltes Wort ist für "jemand ist tot".
Wow, das ist ja cool, so einen szeneinternen Begriff dann auf die Allgemeinheit loszulassen.
Ja, das sind ja auch nur Hinweise. Und hätten die euch geholfen?
Also das Einzige, wo ich sagen muss, wo ich mich jetzt im Nachhinein ein bisschen über mich selber ärgere, dass ich den Sprung nicht geschafft habe, ist einfach dieses vor dem Vorspann, dass da jemand dieser Zoom auf das Bett.
Ja, aber das...
Das ist was relativ Klares, was man wahrnehmen kann, um dann, wenn man am Ende des Films ist, zu sagen, ah ja, okay, da legt sich jemand ins Bett und fängt irgendwie an zu träumen und dann kommt irgendwann die Szene, wo sie wieder aufwacht und dann geht... Das finde ich, das ist der einzige von den Punkten, den ich irgendwie...
Aber ohne Kontext kannst du das auch nicht unbedingt...
Ja, genau, deshalb meine ich ja, das ist was, wo man vielleicht am Ende des Filmes so die Verbindung machen kann. Alles andere, naja.
Ja, wie gesagt, das
Habe ich keine Lust.
Das sind auch nur verschlüsselte Hinweise für Leute, die tatsächlich
die Spaß dran haben.
Sehen wollen, was Lynch sich dabei gedacht hat.
Ja.
So, das war's.
Ach so, das waren schon alle.
Ich finde, wir können jetzt auch eigentlich aufhören. Also, sei denn, es gibt noch irgendwie Redebedarf.
Also, ich habe keinen großen Nix. Mir brennt nichts mehr auf der Seele.
Ist alles verstanden?
Nein, auf gar keinen Fall.
Wir können vielleicht noch mal Roger Ebert kurz hören.
Even if you can't figure out a single thing, the film is compulsively watchable with its images of eroticism, mystery, Nancy Drew-style adventure, bizarre auditions, and creepy theatrical performances.
I kill you.
Are those two heroines real or a figment of the imagination of a third person? Are they aspects of the same personality? Mulholland Drive leads us into a mesmerizing labyrinth, and afterwards, it teases us with possible interpretations.
Daraufhin antwortet sein Kollege im Interview.
Well, I've got it at number 3 on my list, so I obviously loved it. And I recently went back and watched it again after reading, you know, and I don't always like to do this, read all these analyses on the internet and people having different theories. Yeah. But this time, I have to say, it really enriched my experience and I enjoyed it even more the second time, even thinking about the various theories.
Also er sagt, kann man durchaus mehrmals gucken und das mache ich ja auch immer. Und es geht mir auch so, dass ich jedes Mal noch irgendwas rausfinde.
Also für mich passt der erste Satz von Roger Ebert ziemlich gut. So dieses, selbst wenn du in dem Film nicht alles verstehst und nicht alles für alles irgendwie dir irgendeine logische Erklärung geben kannst, ist es trotzdem ein Film, den man sich angucken kann und ohne dann die ganze Zeit, also weil wenn, das ist mir auch schon bei Filmen passiert, dass es dann wirklich keinen Spaß macht mehr, sich das anzugucken. Und dass ich die ganze Zeit gelangweilt bin oder mich ärgere. Aber den Film, den konnte ich mir trotzdem angucken und war dabei.
Na, vielleicht noch eine kritische Stimme, die dann aber Roger Ebert gleich wieder abwehrt, weil er ja auch den Film mag.
You know, the TV critic from the LA Times attacked the nation's film critics for liking this film. And said it made no sense at all. It was just a TV pilot that was cobbled together and we all fell for it and the emperor has no clothes. Actually, I'm telling you, I have given thumbs down to one David Lynch movie after another. And as I watched this film, I was completely fascinated by it and drawn into it and entertained by it and absorbed by it from beginning to end. I don't care what its source was, whether it was made for TV or whether it was made for David Lynch's home movies, it works.
Dann kommen auch wir zur Bewertung, würde ich sagen.
Oh Gott.
Oh Gott. Herr Phil, fang an. Sonst sagst du in der eh nur wieder was ihr ist. Ach nee, das sagst du nicht.
Also es kann sein, dass ich das in einer Woche irgendwie vielleicht anders sehe, falls. Also weil das ist auf jeden Fall ein Film, bei dem ich mir vorstellen kann, dass ich da die nächsten Tage immer noch mal über irgendwas vielleicht nachdenke oder irgendwas anders sehe, auch weil wir jetzt drüber gesprochen haben. Ich will jetzt gar nicht nochmal auf da irgendwelche Handlungsabschnitte oder sowas eingehen. Das Fazit habe ich eigentlich gerade eben schon gesagt. Das ist ein Film, den ich bei weitem nicht durchdrungen habe und bei dem ich ganz viel gesehen und einfach so hingenommen habe, ohne zu verstehen, was da jetzt vielleicht irgendwie so der große Hintergrund sein könnte, der mich aber trotzdem unterhalten hat. Und gerade würde ich dem, wenn wir da bei unserer 10-Punkte-Skala bleiben, wahrscheinlich ich schwanke, 6 Punkte geben. Was viel besser ist, als ich vorher erwartet hätte.
Hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Aber ja, habe ich ja vorhin auch gesagt, ich habe mir den Film jetzt nicht angeguckt und habe angefangen, mir eine Liste zu schreiben mit den ganzen Dingen, die ich dir jetzt um die Ohren hauen kann, warum David Lynch ein ganz furchtbarer Regisseur ist. Ja, was soll ich sagen? Ich kann den Film nicht als Meisterwerk irgendwie annehmen. Dafür bin ich aber dann auch einfach, glaube ich, nicht der richtige Typ für, der sowas dann abfeiert, weil ich einfach keine Lust habe auf dieses, was jetzt auch in dem einen Einspieler gerade kam, mich dann stundenlang durch irgendwelche Theorien online zu wälzen, was können Dinge bedeuten. Um da so dann die große Genialität dahinter zu entdecken. Aber ich fand's nicht scheiße. Und das ist viel mehr, als ich ursprünglich erwartet hätte.
Okay, dann Ben.
Ja, also ich weiß ja nicht, ob wir mit unseren Interpretationen richtig liegen, aber da ich mir zumindest einrede, den Film einigermaßen verstanden zu haben.
Es gibt doch kein richtig, das haben wir doch schon lange etabliert.
Aber ich will aber richtig liegen. Also mir hat er auf jeden Fall gefallen. Ich, wie gesagt, am Anfang habe ich erstmal überhaupt gar nicht verstanden, was da so Besonderes dran sein soll, weil im Endeffekt war es erstmal nur eine Folge CSI. Aber dann im Laufe des Films sind mir dann halt auch immer wieder rückwirkend Dinge aufgefallen, die sich eben später erst erklärt haben, was ich, wie gesagt, durch Doctor Who auch ziemlich gerne mag, weil ich das einfach
gerne verfolge und mir dann auch gerne alte Dinge wieder einfallen, die vorher passiert sind, die jetzt viel mehr Sinn ergeben oder überhaupt mal Sinn ergeben. Und von daher hat der Film genau in die Kerbe eingeschlagen von Art von Film und Serien, die ich mag. Und von daher gebe ich dem Film 8 Punkte.
Okay, dann mache ich den Abschluss, weil ich den Film ja auch vorgeschlagen habe. Ich finde ihn total scheiße. Nein, ich habe ihn natürlich vorgeschlagen, weil er mir gefällt. Ja, ich bin aber auch so ein bisschen, mir hat ja auch Twin Peaks gefallen und überhaupt deswegen habe ich den ja auch nur geguckt. Ich kannte vorher außer Dune auch keinen Film von David Lynch und dann auch lange Zeit später keinen weiteren Film von David Lynch. Ich habe dann irgendwann Lost Highway gesehen und den habe ich auch schon am Anfang gesagt, den fand ich nicht so toll. Hab dann aber auch vor kurzem nochmal Blue Velvet gesehen und würde sagen, wenn man mal Holland Drive 6 Punkte gegeben hat, Phil, dann kann man sich unbedingt auch mal Blue Velvet angucken, weil den Film kann man tatsächlich völlig ohne diese Auge der Ente Szene sehen und dann gibt er trotzdem noch Sinn.
Ja.
Und insbesondere ist da Dennis Hopper auch ziemlich gut in dem Film. Kann man sich durchaus angucken. Man wird da einige Parallelen wiedererkennen. Ich gucke mir mal Holland Drive immer mal wieder an. Also ich gucke den bestimmt einmal im Jahr. Dieses Jahr habe ich ihn jetzt schon zweimal geguckt, weil ich ihn ja noch mal für heute gucken musste oder wollte. Und ich finde ihn toll und gebe ihm 9 Punkte. Ich bin natürlich auch jemand, der Spaß dran hat, solche Interpretationen sich anzugucken und gucken, was andere darüber denken. Und deswegen mag ich solche Filme. Das habe ich bei Matrix auch schon. Sowohl beim ersten, aber auch sogar noch beim zweiten Film habe ich das auch gemacht. bis ich dann enttäuscht wurde im dritten Film. Gut, ja.
Im dritten, okay.
Ich würde sagen, damit belassen wir es. Wir müssen dem Film keine besonderen Titel geben. Wir nennen ja unsere Impulssendersachen immer so, wie der Film heißt. Und damit sagen wir einfach auf Wiedersehen und lassen Roy Orbison nochmal den Film erklären. Ciao.
Okay. Bis dann. Ciao. Tschüss.